Electrify, der Podcast.
Mit Jana Höfner im Auto.
Und Jerome Brunel auch im Auto.
Ja, wir sind
rechts
im,
neben mir.
Wir sind im Nissan Leaf, im neuen Nissan Leaf. Wird ja allgemein Nissan Leaf 2 genannt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ist das offiziell der Name? Nö, ne? Ist einfach Nissan Leaf. Aber damit jeder weiß, wir sind im neuen Nissan Leaf. Dazu kommen wir auch gleich. Vorher möchte ich über andere Themen sprechen. Wir haben verschiedene Themen heute, Jana. Zum Beispiel mein Schlüssel kleppert. Das ist mein Autoschlüssel.
Für deine ganzen Autos.
Für meine 1000 Autos. Wir wollen heute sprechen unter anderem natürlich über den Nissan Leaf. Wir wollen sprechen nochmal kurz über Tesla. Wir wollen darüber sprechen, dass ich Renault Zoe gefahren bin eine Woche.
Ja.
Und wir wollen darüber sprechen, dass Jana Höfner viel zu politisch ist. Das geht gar nicht. Und darüber müssen wir auch mal sprechen. Da gab es nämlich Hörerpost.
So, oh ja, und ich habe ein Auto gesehen an der Ladestation. Aber das hat,
oh ja. Ja. Du hast ein Auto an der Ladestation gesehen und das hat ziemlich Wellen geschlagen. Ja. Dazu kommen wir auch nachher. Wir sind jetzt übrigens unterwegs auf der Autobahn A8. Wir sind gerade jetzt direkt am Alpaufstieg.
Ja.
Der fängt jetzt gerade an. Und wir sind unterwegs zu den Kollegen von Clean Electric. Die haben uns nämlich eingeladen. Beziehungsweise eigentlich habe ich uns selbst eingeladen. Die konnten gar nicht anders.
Was gibt's denn wir kommen zum Essen?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir dort eingeladen und dürfen mal mit podcasten. Dann wissen wir mal endlich, wie man es richtig macht.
Ja.
Und da sind wir jetzt unterwegs, haben wir gesagt, nehmen wir den Nissan und den du zur Verfügung gestellt bekommen hast als Presseauto, ne?
Genau, von Nissan. Ich habe den als Testwagen bekommen für meinen Blog. Und dann habe ich gedacht, na, dann können wir auch im Podcast drüber reden, oder?
Genau. Und wir fangen aber jetzt an mit einem Auto, das eigentlich jeder schon kennt, den Renault Zoe. Und zwar habe ich ja meinen Tesla geschrottet, der war eine Woche in Reparatur, Karosserie. Ich habe es ja bisher nicht groß verkündet, muss ich ehrlich sagen,
ja,
ich war nicht stolz drauf. Naja, Sachschaden knapp 13.000 Euro.
Ja, du hattest ein bisschen das Marelli-Streifen auf die Seite gefahren, ja, mit der Leitplanke.
Ja, also ziemlich dämlich. Also auf der Rückfahrt von Italien bin ich an eine Leitplanke gefahren, habe mir die linke Seite, das ist so blöd, die linke Seite geschrottet. War ganz lustig, dass ich dann mit der Versicherung telefoniert habe, habe gesagt, ja, also ich bin einfach so gegen die Leitplanke, ich bin tatsächlich einfach so gegen die Leitplanke, also nicht irgendwie Handy abgelenkt oder sonst irgendwas. Und habe gesagt, ja, nee, und habe dann gesagt, also ich war ziemlich bescheuert, als ich gesagt habe, das passiert eigentlich regelmäßig, dass Leute gegen die Leitplanke fahren. Gerne auch mit Autopilot. jedenfalls habe ich mir das geschrottet und habe dann aber von der Werkstatt in Bad Dürrheim habe ich, das war deine Dose, was trinkst du da eigentlich? La Mate, okay. Habe ich einen Ersatzwagen bekommen, nämlich die Renault Zoe. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich mal eine Renault Zoe austesten konnte. Also ich habe sie vorher schon mal gefahren und oft auch als Beifahrer. Bei dir, wir haben sie ja auch mal getestet.
Genau, wir hatten ja schon eine Cockpit-Cast, ja. Unser erster und einziger bis jetzt.
Genau, haben wir ja damals gemacht und jetzt hatte ich sie tatsächlich mal eine Woche und ich muss mal ein paar Takte dazu sagen. Ich weiß nicht, wann die auf den Markt, wann ist sie eigentlich auf den Markt gekommen? 2012?
In Deutschland 2013.
2013. Und seither eigentlich nicht wirklich weiterentwickelt, habe ja, ich so den Eindruck.
Genau, wir hatten ja über die RS 110 gesprochen, ja, mit dem neuen Motor.
Ja. Aber ich meine jetzt mal so softwaremäßig und
doch, China. Softwaremäßig ist einiges passiert.
Also es war früher noch schlimmer.
Was denn jetzt?
Also, ich fange mal von vorne an. Ich bin eingestiegen in dieses Fahrzeug und saß dann und habe als allererstes gedacht, warum ist eigentlich der Monitor in der Mitte nicht mir zugeneigt? Also, er ist ja ganz flach drin.
Ja,
ich habe mir gedacht, ihr übrigens auch im Nissan, warum ist er eigentlich nicht in meine Richtung geneigt? So ein kleines bisschen. So wie auch im Tesla, da ist er auch ein bisschen dem Fahrer zugeneigt. Das war so das Erste, was ich gedacht habe. Hat mich ein bisschen gestört. Dann habe ich gedacht, wieso muss ich eigentlich Startknopf drücken? Also wozu? Also wozu dient das? Ja? Weil es gibt ja keinen Anlasser im Elektroauto. Ja? Wieso brauche ich da einen Startknopf? Wozu?
Du musst halt das Auto anmachen.
Ja, aber warum? Also,
ja, damit
ich sage jetzt gleich dazu, tut mir leid, wenn ich das immer mit Tesla vergleiche.
Ja, aber du kannst den Renault nicht mit dem Tesla vergleichen.
Ja, ja gut, das ist in der Tat Apfel mit Birnen vergleichen, da hast du völlig recht, was die Fahrleistung und
eher,
so weiter betrifft.
Ja, Erbsen mit Melonen, aber...
Ja, aber also ich habe wirklich gedacht, warum muss ich jetzt diesen Startknopf drücken? Und dann habe ich überlegt...
Sei froh, im Smart musst du einen Schlüssel rumdrehen im Neuen.
Ja, also geht's eigentlich noch.
Klack.
Ja. ich habe mir dann gedacht, warum macht das Renault oder warum macht das Smart? Wahrscheinlich machen die das deswegen, weil die dann in irgendeinem Büro gesessen sind und sich gedacht haben, so, also die Leute haben vorher einen Verbrenner gefahren, jetzt fahren sie ein Elektroauto, da sollte möglichst alles so sein wie beim Verbrenner. Sprich, die Leute wollen einen Schlüssel rumdrehen oder einen Startknopf drücken, das sind die so gewöhnt, also müssen wir das da auch machen, damit der Umstieg leichter fällt. Was ich für einen totalen Schwachsinn halte, weil innerhalb von 2 Minuten hast du dich umgewöhnt, wenn du das nicht tun musst. Also warum? So, dann habe ich so gedacht, als ich dann losgefahren bin vom Fahren, ist es ein tolles Auto. Also mir macht das Spaß, den zu fahren, also da kann ich nicht klagen. Also das reine Fahren ist toll. Man fühlt sich sicher, man fühlt sich auch relativ weit oben.
Ja, ein guter Überblick
in den Auto. Ja, man hat wirklich guten Überblick über den Auto. Es ist viel handlicher als ein Tesla. Ich bin heute wieder zu Kaufland gefahren. Ja, ich weiß, Erbsen mit Melonen. Ich erzähle einfach nur meine Gefühle. Ja. Ja, man muss ja auch mal über Gefühle sprechen. Ich bin heute wieder einkaufen gewesen mit meinem Tesla im Kaufland und da sind die Parklücken eng. Habe ich wieder gedacht, Mensch, jetzt wäre es eigentlich schön, wenn man auf den Knopf drücken könnte und es würde so zusammenschrumpfen wie eine Zoe. Also es ist wirklich ein handliches Auto, tolle Sache. Auch eine tolle Sache auch für längere Strecken, wenn sie nicht länger sind als 300 Kilometer, sage ich mal.
Jetzt sind wir übrigens an der europäischen Wasserscheide, 785 Meter übernommen.
Okay, wir sind schon hoch. Was macht die Reichweite? Die ist dann doch ordentlich geschrumpft, 191 Kilometer. Wir müssen aber noch 170 fahren. Passt. Jana möchte trotzdem unbedingt zwischenladen.
Ja, schauen wir mal.
Aber das schauen wir nachher. Jedenfalls, also vom Auto her toll. Dann die Türöffner hinten. Was ja. Für ein Schwachsinn, aber das ist ja bekannt. Ja, also Gott sei Dank bin ich keine Frau mit langen Fingernägeln, aber es ist
einfach... Schulter mit so Todeskrallen rumrennen.
Ja, aber es ist einfach Schwachsinn, so Türgriffe.
Sorry. Ja, ich habe mir da auch schon bösen Nagel abgebrochen.
Ja, also ja. Es ist wirklich dämlich. Ich verstehe, dass man so Designelemente machen wollte, ja. Dass da der Fingerabdruck vom Designer drin ist, alles schön und gut.
Aber du hast
Auto,
halt,
das praktisch ist.
Ja, aber du hast halt keine Türgriffe, die im Wind stehen.
Das ist richtig.
Ja, von der Aerodynamik ist...
Man könnte sie auch versenkbar bauen.
Man könnte sie auch versenkbar bauen, aber dafür...
Dann gehen die dauernd kaputt und man darf jedes Mal 800 Euro zahlen.
Und das Auto kostet halt nicht mehr das, was es kostet.
Jedenfalls Schwachsinn. Also jedes Mal, wenn du jemanden mitgenommen hast, musst du dir dem erstmal erklären, wie eigentlich jetzt diese Türgriffe funktionieren.
Ja, das kommt drauf an, also,
wie doof derjenige ist oder nicht. Sagen wir es doch ganz deutlich.
Ja, so. Also bei mir standen die Leute dann auch und haben mich blöd angeguckt, weil ich eingestiegen bin. Soll, kannst du mich nicht vorher mal reinlassen? So, doch, okay. Steig halt hinten ein.
Ja.
Ach so, der hat Türen. Ja, der hat hinten Türen.
Dann habe ich nicht verstanden beim Laden, warum zeigt er mir nicht an, mit welcher Stärke er gerade lädt.
Weil dich das nichts angeht.
Er zeigt mir zwar, wie lange es noch dauert,
ja.
Aber er zeigt mir nicht an, wie lange lädt er noch.
Ja, aber wenn
stark du siehst, lädt er gerade.
Aber wenn du siehst, wie lange es noch dauert, weißt du, wie schnell er mit welcher Leistung er lädt.
Ja, da musst du halt rechnen.
Ja.
Darauf habe ich keinen Bock. Und warum kann man nicht eine Programmzeile einführen in die Software, wo drin steht, du lädst gerade mit 22 kW? Basta!
Wenn du das jetzt mal eine Woche fährst, musst du rechnen, aber wenn du das Auto besitzt, dann musst du nicht rechnen. Dann siehst du, 30 Minuten, 43 kW, eine Stunde, 22 kW, 2 Stunden, 11 kW und so weiter.
Ja. Schwachsinn. Also wirklich.
Ja, es ist halt...
Warum nicht? Also warum hat Renault entschieden, das nicht anzuzeigen? Weil es ist eine Programmzeile.
Aber das zeigen fast keine Autos an.
Warum nicht?
Weil das Informationen sind, die den Nutzer nicht interessieren.
Ich will wissen, mit welcher Stärke ich gerade lade. Ich will das wissen.
Nein, du willst wissen, wie lange es noch dauert.
Ich weiß, dass mein Tesla mit maximal 11 kW laden kann, AC. Das weiß ich, aber ich will es sehen.
Ja, aber das Lieschen Müller und der Otto Normal, dem ist das vollkommen
wurscht.
Der will wissen, ob es eine halbe Stunde dauert.
Der will das auch wissen, sorry. Weil es gibt ja auch Ladestationen, du kannst zum Beispiel 22 kW laden, aber die Ladestation kann nur 11. Das will ich sehen, dass er dann nur mit 11 lädt. Das will ich nicht nur an der Zeitanzeige sehen, weil... Okay, wenn du siehst, 3 Stunden und der Akku ist völlig leer, okay. Aber wenn dann zu einem Viertel nur geleert ist und du nachlässt, ich will wissen, mit welcher Stärke.
Das hört man aber
wenn
bei der
nicht
Soja,
wissen will, doch, dann gucke ich es mir nicht.
Aber du hörst das bei der Soja auch am Pfeifen.
Ja gut, das Pfeifen ist auch so ein Ding. Wieso pfeift die?
Das ist halt einfach der Technik bestimmt, dass die Motorwicklung benutzen, um zu laden. Die fangen halt an zu schwingen und da pfeift. Ich finde das Pfeifen nicht schlimm. Ich meine, sehr froh, dass du es noch hörst. Ja.
Ja.
Mich hat ja mein Renault-Händler, da war das Auto schon 3 Jahre US 80, 3 Jahre im Handel und dann ruft er mich an, sagt, da hätte sich ein Kunde beschwert, das Auto wird pfeifen beim Laden. Mhm. Dann sage ich, ja, das pfeift's beim Laden. Das hat er noch nie gehört. Bei uns pfeifen die nicht. Sag ich, doch, bei Ihnen pfeifen die. Und da hat es halt einfach nicht mehr gehört. Also ja, das ist schon
sehr hochfrequent. Gerade das ist so nervig, finde ich.
Ja, aber ich meine, du stehst ja selten neben dem Auto, aber ich fand das auch immer ganz gut so als akustische Ladekontrolle. Lädt er noch.
Ja.
Ja, lädt noch.
Das stimmt, ja.
Ich finde, es ist kein Weltuntergang. Ich meine, der Tesla, der springen halt die Lüfter und die Kühlung an, wenn er lädt, und das ist deutlich lauter.
Ja, aber da verstehe ich den Sinn.
Ja, es ist halt so. Dafür kann sie halt mit den hohen Leistungen laden.
Ja, gut. Also die Software, auch da ist so ein riesen Button in der Software, Energie oder was weiß ich.
Energiefluss.
Energiefluss. Und ja, das ganz prominent im ersten Bildschirm, wo ich mir gedacht habe...
Kannst du da runter, Mann. Du kannst ja den Startbildschirm...
Da klickst du einmal drauf, guckst dir den Energiefluss an und dann interessiert dich das nie wieder.
Also man muss dazu sagen, wer das nicht kennt, das ist dann so quasi so ein Röntgenbild vom Auto und man sieht dann, ob jetzt Energie von...
Der Batterie zum Motor geht oder
zurück umgekehrt. Oder in die Lüftung. Man sieht aber nicht, ja, wie viel.
Nee, genau. Halt, da sieht man auch wieder nicht, wie viel. Dann macht es auch einfach keinen Sinn.
Sorry. Das ist halt einfach eine schöne, lustige Grafik. Ja, aber man, ja, kann sich den Startbildschirm
belegen. Man hätte ja zum Beispiel die Anzeige so machen können, dass man sieht, wie viel braucht jetzt zum Beispiel die Lüftung oder die Klimaanlage gerade. Weil das wäre ja sinnvoll. Ja, zu wissen, oh, die braucht aber jetzt gerade 3 kW, dann reicht es ja nicht mehr nach Hause.
Du kannst dir aber im Dashboard-Display kannst du ja umstellen. Da kannst du dir nämlich die momentane Leistungsaufnahme, richtig, anzeigen lassen.
Ja. Oder die Gesamtaufnahme, ja.
Genau. Das, und wenn du stehst machen und siehst, es ist noch 1 kW, dann weißt du, das wird dann, ja, wohl die Heizung sein.
Ja. So. Richtig, aber wenn du fährst, siehst du nicht, wie viel jetzt an die Lüftung geht. Wenn du auf der Autobahn mit 80 fährst zum Beispiel, siehst du dann halt einfach nicht.
Nein.
Das siehst du aber auch beim Tesla nicht. Ja, das hat mich auch geärgert. Also insgesamt war das für mich ein Fahrzeug, wo ich gedacht habe, eigentlich ein tolles Fahrzeug, aber softwaremäßig nicht zu Ende gedacht. Und was mir auch aufgefallen ist, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist, dass tatsächlich, wenn du die Zoe mit, sagen wir mal, 120 fährst, was ja jetzt nicht die Wahnsinns-Mördergeschwindigkeit ist, dass sie dann mehr Strom verbraucht als ein Tesla.
Ja, das ist aber bekannt.
Das ist bekannt.
Das ist einfach bekannt. Da kommt dann die magnetische Sättigung der Motor bis 100, 110, ja, ist es vertretbar, die Verbräuche, und jenseits der 110 geht der Verbrauch extrem nach oben bei dem Motor.
Liegt es am Motor oder liegt es am Luftwiderstand?
Es liegt am Motor.
Das liegt tatsächlich am Motor. Der Luftwiderstand ist ja jetzt auch nicht ideal von dem Fahrzeug.
Doch, das hat einen ziemlich guten CW-Wert.
Echt?
Ja.
Okay.
Weil so krass wie der Motor, wie der Verbrauch springt ab dieser Geschwindigkeit, das ist nicht, kann nicht vom Luftwiderstand kommen.
Okay.
Aber das ist bekannt.
Ja, gut, der Luftwiderstand ist ja exponentiell auch, ne?
Nein, ja, genau. Er verändert sich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Genau. Was jetzt nicht heißt, du hast bei 10 km/h 1 und bei 20 km/h 100. Das ist nicht, die Formel ist noch ein bisschen länger.
Ja.
Hoffentlich ist noch ein bisschen mehr mit rein. Und ja, das weiß man halt, die Zoe ist halt kein Rennauto. Das ist halt eher was für die Landstraße oder halt auf der Autobahn gemütlich mit 100, 110 auf dem rechten Streifen. Ist halt ein bisschen nervig, wenn man überholen will. Also für die anderen.
Also, ich hatte die Zoe mit dem kleinen Akku. Jetzt könnte man nochmal überlegen, wie ist das, wenn ich damit auf Langstrecke gehe mit dem großen Akku. Aber auch da ist es nur bedingt geeignet, weil einfach die Ladegeschwindigkeit so niedrig ist, als dass man dann schnell wieder weiterkommt. Ne? Also man fährt 300 Kilometer, steckt es dann wieder an und da muss man aber wirklich lange warten, bis der Akku wieder voll ist. Also
ja, kommt auf einmal, was du für eine hast.
Ja, aber die können ja maximal, außer die woanders verkauft worden sind.
Nein, in Deutschland wurden auch Q90 verkauft, ah, okay, also die mit dem Conti-Motor noch. Gab es dann auch mal
mit Schnellladen, 40 kW.
Ja, 37 waren es dann maximal, okay, regelt relativ schnell runter, weil auch die das Problem haben, der Akku ist so dicht gepackt, dass selbst mit der Umweltlüftung die Wärme dann nicht richtig rauskriegen. Ja, also für Langstrecke ist jetzt also da würde ich auf andere Autos zurückgreifen, wenn ich sage, also ich fahre oft lange Strecken mit dem Fahrzeug und es nicht nur irgendwie 2-3 Mal, also reisen dann in den Urlaub, würde ich auf andere Fahrzeuge zurückgreifen, die tatsächlich einen Schnellladeanschluss haben, wie der Hyundai Ioniq, die sicher preislich auch nichts mehr geben. Da haben wir ja bei der Geschichte über die R110 drüber gesprochen, dass der Ioniq teilweise sogar günstiger ist als die Zoe, ja. Mit Akku. Und trotz der kleineren Batterie man deutlich schneller unterwegs ist.
Ja. Also ich verstehe einfach nicht, warum Renault ja,
es wird
da
Zeit,
nicht...
Es wird ja. Zeit, das ist das Erste.
Du hattest ja auch mal gesagt, dass du damit rechnest, dass Ende des letzten Jahres, 2017...
Neuer Renault kommt. Ich rechne noch.
Du rechnest immer noch, ja. Okay. Ich verstehe nicht, warum Renault da nicht mehr macht. Also, sie waren ganz vorne dran mit der Zoe 2013 ja. In Deutschland, aber danach kam einfach nichts mehr. Ich lasse jetzt mal den Twizy weg, das ist kein Auto.
Der kam ja auch schon vor der Zoe.
Ja, und es kam einfach nichts mehr.
Ja gut, es kam halt der Kangoo mit der großen Batterie, die haben in der Zoe die große Batterie. Ja,
aber es gab keine Weiterentwicklung in dem Sinne, dass man sich gesagt hätte, so, jetzt bauen wir mal ein Auto, das in Richtung Limousine geht, die reisetauglich ist, die eine gescheite Reichweite hat und die zu einem vertretbaren Preis ist. Oder eine verlängerte Zoe zum Beispiel oder eine Kombi-Zoe, also irgendwas Größeres. Weil das, was wir ja alle vermissen, wenn ich mit Leuten spreche auch und auch ich, ist ein Elektroauto, das familientauglich ist, wo du wirklich was unterbekommst. Da sind wir jetzt in 2018 immer noch da, dass eigentlich die einzige wirklich... eigentlich das einzige Auto, was wirklich reisetauglich ist für eine große Familie, immer noch der Tesla Model S oder X ist. Auch ein Nissan oder ähnliche Fahrzeuge sind dafür nur bedingt tauglich. Auch dieses Fahrzeug, wo wir jetzt dran sitzen, weil, also wenn du da zu fünft mitreist, dann hast du
ja,
kaum noch
zu fünft, Platz dann werden noch drei Kinder.
Ich. Nein, ich habe nicht drei Kinder, aber ich habe Eltern, die ich noch ab und zu mitnehme. Und dann sind wir zu fünft und dann brauchst du auch Platz für Gepäck. Und das einzige Fahrzeug ist immer noch Tesla. Und das finde ich schade, weil wie ja, schwer gut, ist denn das bei einem Renault Zoe da noch den zu verlängern? Also wie schwer ist denn das? Das ist doch nicht schwierig.
Na gut, ihr müsst ein neues Auto entwickeln. Und in der Elektro...
Ja, klemmt da einfach noch eine Verlängerung dazwischen.
In der Elektromobilität ist es halt so... Das sind halt 5 Jahre wie beim Verbrennermarkt, 10 oder 15 Jahre, was die Weiterentwicklung angeht. Und das sind halt etablierte Autohersteller, die sagen halt, so ein Auto hat 8 Jahre Zyklus. Ja. Und dann müssen wir halt noch bis 2020 warten, bis der vorbei ist. Also die kam ja 2012 auf den Markt in Frankreich. Und da müssen wir halt noch 2 Jahre warten, bis die 8 Jahre vorbei sind. Die werden wohl irgendwann demnächst was vorstellen. Bei Renault.
Ja, das hast du aber letztes Jahr schon gesagt.
Ich sag's einfach so lange, bis es passiert. Ja, das ist wie bei der deutschen Nationalmannschaft. Irgendwann geht die Ecke rein.
Ja,
ja?
Irgendwann.
Irgendwann geht's rein. Das ist, ja, ich verstehe es auch nicht. Und wir haben ja gesagt, das Auto ist halt einfach, das ist durch. Das kann mit den anderen, die da sind, nicht mehr mithalten, was die Technik angeht. Aber hat gute Lieferzeiten. Das muss man natürlich auch sagen. Die haben natürlich die Produktion im Griff.
Ja.
Die können relativ viel Autos liefern.
Ja.
Und es gibt ja auch immer noch Anwendungsgebiete, für die Zoe vollkommen ausreicht. Also wenn ich jetzt an Lieferdienste denke oder an solche Pflegedienste, die rumfahren.
Also jeder, der zu Hause einen Zweitwagen stehen hat, kann diesen ersetzen durch eine Zoe. Punkt.
Ja.
Jeder.
Jeder.
Also es ist wirklich ein absolut taugliches Auto.
Da ist ja auch das Schöne, es gibt ja gebrauchte Zoe.
Ja.
Ne? Also da muss man ja jetzt nicht 20.000, 25.000 Euro auf den Tisch legen, sondern wenn man ein bisschen sucht, dann kriegt man vielleicht auch eine schon für 8 oder 9.
Vor allem in Frankreich. Also ja. wer sucht, sollte mal einen Blick rüberwerfen nach Frankreich. Dort sind sie nämlich günstiger im Allgemeinen, weil die da einfach mehr Zuschüsse hatten, die sie übrigens da nicht zurückzahlen mussten. Insofern auch mal nach Frankreich rüber gucken. Wer da Probleme hat oder Kontaktaufnahme auf Französisch, ich helfe da gerne weiter. Einfach per Mail an mich schreiben und ich verlange auch kein Geld dafür.
Machst du da kein Geschäftsmodell draus, wie ein norddeutscher YouTube-Kollege?
Nein, mache ich nicht. Ich helfe da gerne weiter, habe ich auch schon gemacht. Unter anderem übrigens demjenigen, den wir letztes Mal zu Gast haben, dem Axel Köhler, dem habe ich damals geholfen, eine Zoe für seine Freundin zu besorgen in Frankreich. Also die ersten Kontaktaufnahmen, da helfe ich gerne, einfach Mail an mich oder in die Kommentare, ich melde mich dann. Auf jeden Fall ist es ein guter Zweitwagen, da fehlt eigentlich nichts. Auch mal eben jetzt in unserem Use Case von Horb nach Stuttgart und wieder zurück ist mit sowas überhaupt gar kein Problem. Also wer in die Elektromobilität einsteigen will und erstmal mit dem Zweitwagen anfangen möchte, nimmt die Zoe.
Meiner Meinung nach immer noch das bessere gebraucht. Auto als der neue Smart 4-4. Aber das ist eine persönliche Meinung, die ich jetzt habe.
Du wagst es, eine persönliche Meinung zu haben.
Ich wage es.
Test. Okay. So, wir sitzen ja im Nissan Leaf.
Gehen wir an in Bayern jetzt.
Echt?
Ja, da legt die nieder.
Wir sind im Nissan Leaf, fahren gerade mit 100 km/h.
Damit es nicht so laut ist wegen den Hörern.
Genau, das ist der einzige Grund.
Und Jerome wollte noch Blumen pflücken.
Ja, unterwegs. Ja, wir sind immer noch unterwegs zu Clean Electric. Die sitzen irgendwo bei München.
Ja, nördlich von München, bei Freising.
Okay, und Nissan Leaf. Ich habe ihn auch schon gefahren. Und zwar hat der Frank vom Kanal Schräg mich da mal eingeladen, das zu fahren. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle nochmal. Ich weiß, er hört uns auch. Und grundsätzlich erstmal eigentlich ein schönes Auto.
Ein super Auto.
Unaufgeregtes Auto. Also jetzt auch vom Design, Außendesign.
Ja, also aus dem sehr speziellen Design des ersten Leafs, was an dem sich ja Gemüter geschieden haben, Familien zerbrochen sind.
Scheidungen.
Ja, da ging der Trennungsstrich quer durch die Gesellschaft.
Wenn du dieses Auto kaufst, lass ich mir von dir scheiden.
Ja.
Dann geh doch. Nimm deinen Golf Diesel gleich mit.
Also das neue Design ist deutlich gefälliger, orientiert sich auch an der neuen Designlinie von Nissan. Also
wobei ich das alte Pulsar Design schlecht fand.
Also das sah schon komisch aus, wenn man da irgendwie die Clubschüsse
gesehen hat. Okay, habe ich so einen komischen Geschmack.
Aber das war auch der Micra, das war ja allgemein die Designsprache bei Nissan. Und jetzt haben wir eine neue Designsprache, das heißt, wenn man jetzt den Nissan Pulsar ist, der glaube ich daneben stellt, ist auch ein Mittelklassefahrzeug. Mit Verbrennungsmotor halt, der sieht dem Leaf schon relativ ähnlich. Ja, also von vorne muss man schon genau hingucken. An der Seite sieht man es ein bisschen deutlicher. Also Design deutlich massenkompatibler.
Ja. Ja,
also da werden, glaube ich, keine Familien mehr dran zerbrechen an den Scheinwerfern. Ich bin ja jetzt fast 3000 Kilometer damit gefahren. Das heißt, Nissan wird wahrscheinlich der Schlag treffen, wenn sie das Auto zurückbekommen. Entschuldigung. Es ist einfach, es macht total Spaß zu fahren. Das ist super. Wir hatten ja nämlich das erste Mal gefahren, schon darüber gesprochen, dass das Fahrzeug nochmal deutlich leiser geworden ist. Im Innenraum. Außen nicht, aber im Innenraum ist es deutlich leiser geworden, weil man an den neuralgischen Punkten nochmal gedämmt hat.
Okay.
Und das ist jetzt, wir fahren jetzt 100, das ist jetzt natürlich, hört man natürlich die Fahrgeräusche, die Abrollgeräusche, aber Windgeräusche hat man eigentlich nicht.
Ja.
Das ist hauptsächlich Abrollgeräusch. Auch das Flattern an der, hast du so ein Flattern an der B-Säule?
Ich höre nichts.
Also du hast die Kopfhörer auf.
Ja gut, aber ich höre es ja dann über das Mikrofon.
Achso, ja. Nee, du hast du nicht über das Mikrofon. Mach mal Kopfhörer runter, flattert da irgendwas?
Nö.
Gut, dann war das deinem Testwagen damals ein Problem. Okay. Also das ist auch weg.
Flattern.
Dann ist gut.
Vielleicht hat es so ein Papagei hinten drin, der geflattert hat, ich weiß es nicht. Oh, Legoland.
Und ja,
komm,
Legoland.
Lass uns doch noch ins Legoland.
Wir gehen jetzt ins Legoland. War schön mit euch.
Tschüss.
Günzburg. Der hat eine deutlich bessere Sicherheitsausstattung als der alte Leaf. Also wir haben nicht nur ein Tempomat, sondern wir haben einen adaptiven Tempomat, der automatisch den Abstand zum Vordermann erhält. Da kann man 3 Stufen einstellen zwischen normaler Abstand, nicht ganz so weiter Abstand und Audi. Und ProPilot ist natürlich eine Sonderausstattung, hat dann noch den Spurhalteassistent. Also hat eigentlich bis auf den Spurwechselassistent die gleichen Features wie eine Tesla Model S. Das heißt, man hat es während der Aufzeichnung schon mal gehört, dass es ab und zu mal so piepst wie beim Lidl an der Kasse. Das war die Warnung, dass ich das Lenkrad nicht fest genug gehalten habe. Weil auch der überprüft, ob die Hände am Lenkrad sind über das Drehmoment.
Wobei so enge Kurven wie das Model S kann er nicht fahren.
Nein, so enge Kurven wie das Model S kann er nicht fahren. Aber ich möchte jetzt auch nicht das Ding mit dem Model S vergleichen.
Ja.
Der ProPilot funktioniert gut. Er ist ausschließlich für die Autobahn gedacht.
Kann man ihn trotzdem auf der Landstraße
aktivieren? Man kann ihn auf der Landstraße aktivieren, so wie man auch ein Tempomat auf der Landstraße aktivieren kann. Bei jedem Auto. Wahrscheinlich geht Nissan davon aus, dass ihre Kunden so viel Hirnschmalz haben, dass sie das nicht tun.
Okay, ich kommentiere das nicht. Ich sage dazu jetzt nicht meine Meinung.
Ja. So. Aber Sharon, wir sind jetzt die ganze Zeit mit ProPilot gefahren. Ich habe ja hier nur so
alibimäßig
das Lenkrad festgehalten. War jetzt irgendwie...
Nö, war alles gut.
War gut, ne? Ja. Also wirklich nicht unruhig. Ein paar Situationen hatte ich jetzt gehabt, wo wir sagten, also gerade wenn's
Baustelle,
so geht da sowieso aus, verabschiedet sich dann auch mit einem deutlich hörbaren Ton und geht sehr früh aus. Ja, also es ist nicht wie, jetzt muss ich es doch mit dem Tesla vergleichen.
Ist denn?
Wie beim Tesla, der dann irgendwie versucht, ich sehe zwar nichts mehr, habe keine Ahnung, wo Spuren sind,
aber ich fahre mal weiter.
Irgendwo da vorne ist ein Auto und da orientiere ich mich mal dran und fahre dem hinterher. Und macht der nicht, der geht relativ früh aus mit einem akustischen Warngeräusch. Zu dem Warngeräusch können wir auch gleich nochmal was sagen bei dem Auto. Ist halt ein Japaner.
Philipp hat übrigens gerade geschrieben von Clean Electric, wir können bei ihm laden.
Das ja.
ist gut. Allerdings nicht so schnell. Und das ist ein Problem von dem Auto. Ne? Einphasig 6 kW oder wie viel?
Genau, einphasig 6,6 kW an einer 32 Ampere Steckdose.
Da sind wir wieder beim Thema nicht zu Ende gedacht.
Ja, aber du musst auch sehen, der einzige Markt, auf dem das Auto verkauft wird, wo es dreiphasiges Laden gibt, ist Deutschland. Ja, vielleicht noch Italien gibt es teilweise noch ein dreiphasiges Netz, aber dann auch nicht zu Hause bei den Leuten. In Frankreich kostet es sehr viel Geld, wenn du drei Phasen am Haus haben möchtest. Die Ostblockländer haben oft drei Phasen, aber England einphasig, 7,2. Die USA einphasig, Norwegen einphasig. Also die ganzen großen Märkte für das Auto und für die 180 Autos, die die hier im Monat verkaufen, wenn es gut läuft, entwickeln die keinen Dreiphasenlader.
Ja, aber Tesla hat es doch auch gemacht.
Ja, aber Tesla, die
haben... Aber es ist teurer.
Ja. Nein, die haben halt einen Lader gebaut, der mit beiden funktioniert.
Ja.
Weil nämlich der Lader in der US-Version ist identisch mit dem Lader in
das
der europäischen
doch
hier Version.
Auch. Der kann ja nicht nur einphasig laden, der kann ja auch CHAdeMO laden.
Ja, aber das CHAdeMO ist Gleichstrom.
Ja, ja, ja.
Du brauchst halt ein Ladegerät. Bei Tesla, die haben halt das Ladegerät so gebaut, dass es mit beiden funktioniert.
Ja, hätte Nissan ja auch machen können.
Hätte Fahrradkette.
Hätte Fahrrad. Ja, aber das ist das, was ich sage, nicht zu Ende gedacht. Schade.
Ja.
Kann man machen. Verstehe ich auch. Aus Kostengründen. Muss man aber nicht.
Oder man
hätte es ja mit Aufpreis
verkaufen. Genau, aber ja, man hätte es mit Aufpreis verkaufen können. Dann gibt es ja, es gibt ja auch schon ein paar Hersteller, die
dann hätte man gleich
das ein oder andere Ladegerät anbieten. Ja, aber ansonsten, eigentlich würde ich gerne Lobeshymnen singen. Und zwar unendende Lobeshymnen auf dieses Auto. Weil ich finde, es ist innen größer geworden, als der alte lief. Also
auf der Rückbank ist
auch echt Platz. Und jetzt, wo der Jerome hier vorne sitzt, der ist ja, glaube ich, irgendwie sowas 1,90
Meter. 1,92 Meter, bitte. Ich mache mich nicht kleiner, als ich bin, ja.
Und da könnte hinten noch eine erwachsene Person bequem hinten dran sitzen.
Ja.
Ja, also...
Wenn sie 1,40 Meter groß ist.
Nein, das stimmt nicht. Also da ist Beinfreiheit, da ist Kopffreiheit, ist da. Was mir gefällt, sind die riesigen Fenster, das so irgendwie gegen diesen Coupé-Trend geht, ne, wo man nur noch so Panzerschlitze hat, wo man rausguckt. Und die Fenster hier links und rechts, die sind riesig. Ist auch schön, da mit offenem Fenster zu fahren. Wir haben, die A-Säule ist unten noch so gespalten und hat da vorne noch so ein kleines Fenster. Was vorne ein bisschen stört, ist der Rückspiegel, der Innenspiegel. Weil der hängt voll im Blickfeld.
Ah, okay.
Also der.
Aber hier auf meiner Seite nicht.
Ja, hier auf meiner. Aber wenn man so vorne rechts irgendwie.
Okay, das war mir jetzt nicht aufgefallen, so, als ich gefahren bin, aber ich bin auch nur kurz gefahren.
Und ich habe den Sitz schon ganz unten. Der hängt mir ein bisschen zu sehr im Blickfeld.
Okay.
Das.
Du hättest jetzt aber lieber gern bei mir, also mir direkt vor.
Nein, er müsste halt höher hängen.
Ja.
Ja. Er hängt einfach zu niedrig. Also er teilt bei mir jetzt von der Fahrerseite auf der Höhe von 50% die Windschutzscheibe. Sehe ich nichts mehr. Das ist halt ein großer blinder Fleck, den man hat. Hat man halt besonders gemerkt, weil als wir Passstraße gefahren sind, enge Kurven, dass das da immer irgendwie, auch wenn du durch die Stadt fährst, rechts vor links Situation, ist das halt einfach, hängt das einfach in der Einmündung.
Ja. Ja. Weil du jetzt auch nicht die Kleinste bist, wie groß bist du?
1,80 Meter.
1,80 Meter, also...
Ja, ja, aber ich habe den Sitz ganz unten.
Okay.
Und bei mir sind auch viel Beine, also von der Größe.
Ja.
Hauptsächlich Beine. Ja. Also Beine und dann Brust und Kopf.
Ja.
Ja.
Alles da.
Alles da, genau. Und der Bauch hängt halt bis zum Knie, aber das ist ein anderes Thema. Naja, schon auf der iMobility-Folge haben wir ja schon den Innenraum uns betrachtet. Es sind viele Komponenten aus dem alten Leaf wieder. Schön rustikalen Schalter für die Sitzheizung. Schau mich auch mal die Sitzheizung
an. Oh nee, bitte nicht. Ich bin eh schon ein heißer Typ. Bist du seid, tut mir leid.
Ja, achso, ich drehe mal die Klima runter. Aber auch neu, also dieser Schaltknüppel da, also dieser Wahlknüppel nenne ich ihn mal, ist wie beim alten Leaf. Der Startknopf ist wie beim alten Leaf, der ist jetzt runter in die Mittelkonsole gerutscht. Das Lenkrad ist komplett neu.
Wobei ich das schade finde, dass man so viel Platz verschwendet, nur mit diesem blöden Schaltknopf.
Ja, da ist es echt. Aber
ablagenmäßig kann man gerade machen,
eigentlich nicht beschweren. Wir haben in allen Türen einen Flaschenhalter. Wir haben hier nochmal so ein kleines Fach in der Mittelkonsole. Wir haben zwei Getränkehalter in der Mittelkonsole. Und vorne noch ein Fach, wo man Handy oder Schlüssel oder so reinschmeißen kann. Also ich bin so ein Automessi, ich hatte jetzt keine Probleme unterwegs, dass mir irgendwie der Raum ausging. Ist auch schön, irgendwie man dann den Kaffeebecher in der Mitte hat und der leer ist und man den einfach in die Seitentür dann stellen kann und dann das Kaltgetränk dafür in die Mittelkonsole stellen kann. Aber ich war beim Lenkrad, der hat ein neues Lenkrad bekommen, komplett neu, was sehr gut ist, weil ich das alte Lenkrad wirklich nicht leiden konnte mit diesen komischen Wippschaltern, die irgendwie auch von der Haptik
lummelig. Nee, lommelig, nicht lummelig. Lommelig. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr.
Jetzt musst du Gas geben, das ist ein Beschleunigungsstreifen. Ja, sehr gut.
Bist du jetzt vom Gas gegangen oder das Auto?
Das Auto ist vom Gas gegangen.
Okay.
Ich sitze hier nur. wir haben auf dem Lenkrad viele Knöpfe. Lautstärke, dann so vier Wege Navigation, vor, zurück. Und auf der rechten Seite haben wir so Fahrfunktionen, also Tempomat, Tempobegrenzer, ProPilot, Geschwindigkeitseinstellung und Sprachsteuerung. Was mir fehlt, ist ein Pausenknopf. Ja, man ist im Auto und dann hört man ein Hörbuch, ja? Und dann muss ich irgendwo Fenster aufmachen, muss ich mit jemandem unterhalten.
Ach so.
Ja? Oder irgendwas anderes, ich muss mal kurz, kann gerade nicht mehr zoomen. Ist hier kein Pausenknopf. Ich kann vorspulen, kann zurückspulen, aber ich kann nicht anhalten. Okay. Dann muss ich dann hier auf dem Display in der Mitte rumfummeln.
Also auch da nicht zu Ende gedacht.
Ja, da haben ein Rundinstrument, ein analoges, kann man machen.
Ja, finde ich aber gar nicht schlecht. Also erstens mal ist ja erwiesen, dass du eine Geschwindigkeit ablesen kannst, schneller an einem analogen.
Ja, weil ich einfach nur auf den Winkel gucke.
Als auf einer Anzeige, die eine Zahl anzeigt. Ja, also,
die muss ich lesen, hier muss ich nur gucken, wo steht der Zeiger.
Ich bin mit einem Flugzeug geflogen. Also im Flugzeug Cockpit wurde darüber schon mal gesprochen. Wenn du mal in ein Flugzeugcockpit vom A320 zum Beispiel guckst, wirst du sehen, dass alles digital ist. Also alle Anzeigen, alles Monitore sind, aber auf dieser digitalen Anzeige ist alles analog.
Ja.
Einfach weil du das deutlich schneller ablesen kannst, das Gehirn das schneller verarbeiten kann, als wenn du da eine Zahl hast.
Pupst?
Nein, habe ich nicht. Ich würde es zugeben, aber nein.
Es riecht so.
Aber es riecht gut. Jedenfalls, das ärgert mich übrigens beim Tesla, dass ich das nicht da habe. Da ist alles digital mit Zahlen, da hätte ich gerne eine analoge Anzeige. Gerne digital, aber da ist es tatsächlich analog. Also da ist auch kein Monitor, sondern es ist tatsächlich analog. Würde mich interessieren, warum sie das gemacht haben. Also warum sie da nicht auch den Monitor, den es ja da vorne hinter dem Lenkrad tatsächlich gibt, warum die den nicht einfach größer gemacht haben und da noch die... Glaubst du, das wäre teurer gewesen, als so, wie sie es da haben?
Ja.
Echt?
Ja.
Wäre es nicht billiger gewesen, einfach den Monitor größer zu machen?
Weiß nicht, aber es ist natürlich auch jetzt nochmal so ein Gestaltungselement, was nochmal...
Es wäre halt flexibler. Ne? Man könnte dann irgendwie mal per Software-Update sagen...
Atari-Spiele drauf spielen.
Nein, aber du könntest dann vielleicht...
Man könnte schnell
flexibler das
zwischen Kilometer gestalten. und Meilen umstellen.
Zum Beispiel.
Ja, oder Knoten.
Ja.
Knoten. Je nach Wetter.
Ja,
genau. Wie du gerade gesagt hast, links ein LCD-Display, hochauflösendes Farbdisplay.
Das ist eine Temperaturanzeige. Wieso brauche ich denn eine Temperaturanzeige in einem Elektroauto?
Das zeigt die Batterietemperatur ein. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir mit dem Display durch sind. Display kann man in zwei Richtungen schalten. Ich habe ja gesagt, irgendwie nach der ersten Testfahrt, da muss man sich schon ein bisschen eingehend beschäftigen, damit man das versteht, wie man da wo was hinkommt.
Du weißt schon, dass uns gerade ein Bus überholt.
Ja, wir nehmen den Fernbus. So.
Also wir fahren mit einem Affenzahn.
Genau.
Hey, da läuft gerade jemand uns vorbei. Aber wir müssen tatsächlich nicht zwischenladen eigentlich, ne?
Ja, schau mal, 151 zu 102. Ja, wenn man halt einen ruhigen Fuß fährt, jetzt nehmen wir gerade den Fernbus für den Windschatten. Genau, man kann sich da durchschalten. So, jetzt nach 3000 Kilometern habe ich auch raus, wie man das hinbekommt. Man kann da irgendwie sich einen Kompass hinschalten. Man kann sich den momentanen Durchschnittsverbrauch anschauen. Man kann sich die ProPilot-Funktion anschauen. Also das kriegt man dann halt angezeigt mit zwei grünen Linien links und rechts von dem stilisierten Auto. ob er gerade die Spur erkennt und was man diesen Abstandstempomat für den Abstand eingestellt hat. Und wenn der halt aktiv ist, wenn der Lenkassistent aktiv ist, dann hast du mal ein grünes Lenker. Was ich mich wundere, ist, warum das Auto, dieses stilisierte Auto, dem man hinterher fährt auf dem Display, warum das ein Audi ist. Wenn du da hinschaust, das sieht aus wie so ein alter A4.
Stimmt.
Sieht nicht aus wie ein
Vielleicht Nissan. Hat Audi dafür bezahlt.
So. Ja. Der nicht. Das war übrigens, was gerade gepiept hat, der
Totwinkel.
Totwinkelassistent, genau, so heißt die. Sollte man sich nicht zu 100% drauf verlassen, habe ich jetzt festgestellt in der Zeit. Das kann auch schon mal sein, dass ein LKW neben einem ist und der blinkt nicht. Also der, jetzt siehst du ja, jetzt blinkt er. Piepsen tut er nur, wenn ich einen Blinker anmache und habe dann auch so ein LED im Rückspiegel, was dann blinkt.
Wo ist eigentlich der Totwinkelassistent bei Tesla? Das habe ich nie verstanden.
Das
in der Anzeige vorne, das bringt aber gar nichts. Da guckst du ja nicht hin, wenn du überholst.
Deswegen kannst du der Hase geben.
Ja.
Der bringt nichts. Also Totwinkelassistent haben wir super. Ne? Vorne die Deckenleuchte ist neu gemacht worden. Ist nicht mehr 80er Jahre Nissan Design, Japan Design, aber die hier in der Mitte. Ist immer noch original, wie man sie in den 80ern auch schon verbaut hat. Scheinbar haben die da 4 Milliarden bestellt und müssen die noch verbauen. Die fällt schon halb aus der Decke. Da hat wohl mal ein Vortester versucht, was dran zu hängen. Ja, genau. Display kann man durchschalten. Da war ich gerade stehen geblieben. Cruise Control. Kann hier verschiedene Dinge auch einstellen am Display direkt, auch während der Fahrt. Und kann mir mein Tacho groß schalten. Das habt ihr nochmal digitalen Tacho, wo er mir die Reichweite anzeigt und die Leistung.
Ja, genau.
Die Leistung, genau. Mal rekuperiert.
Also das finde ich aber jetzt deutlich besser als das, was du vorher drin hattest.
Ja, das habe ich mit dem ich auch mal gefahren. Mit dieser Anzeige, dass man sieht, wie viel man rekuperiert, wie viel Leistung gibt man gerade raus, wie viel Leistung ist verfügbar, sowohl bei der Rekuperation auch als
mit wie viel kW kann er denn rekuperieren?
Mit bis zu 70 kW.
Und
das haut ja schon rein. Weil er hat ja dieses E-Pedal.
Ja.
Ja, also fahren.
Das ist grandios.
Das ist ein Traum. Das
kommen wir aber gleich dazu. Wir haben ja noch ein Display in der Mitte.
Oh, das ist ein Display. Das,
ja. Hast du es noch nicht mitbekommen nach 3000 Kilometern? Du, das ist wie bei mir. Das muss ich noch kurz erzählen. Jana saß kürzlich bei mir im Tesla. Wir sind, warum sind wir eigentlich rumgeguckt?
Ich weiß wir gar waren nicht. Essen vor der Laufzeit.
Genau. Mal essen. Und ich sage dann so zu ihr. Sie fragt mich dann, ja, DAB, was ist denn damit? Warum stellst du dich auf DAB? Sag ich habe gar kein DAB. Sag Jana Höfner zu mir, doch, du hast DAB. Sag ich, nein, das gab es damals nur in diesem Soundpaket. Das habe ich nicht genommen. Sagt Jana Höfner, gucken wir mal, weil das ist eigentlich Serie bei allen Fahrzeugen, schon seit 2015.
Ja.
So, und dann war es so, dass da holländische Sender eingestellt waren und ich natürlich da nichts hören konnte. Das war mir auch klar. Ja, aber ich hatte diesen Reload-File nicht gesehen, den man da drücken kann. Und dann hat Jana auf den Reload-File gedrückt und seither habe ich DAB in meinem Tesla. Ein Jahr damit rumgefahren, immer gedacht, ach schade, dass ich kein DAB habe. Ja, habe ich aber.
Man lernt immer was dazu. Ich habe zum Beispiel neulich rausgefunden, dass wenn man auf das rechte Scrollrädchen drückt und man das Schiebedach da drauf hat, dass es direkt zugeht.
Wenn man drauf drückt.
Genau, da muss man nicht kurbeln, sondern drückt einmal drauf und dann geht es direkt ganz.
Okay, ich habe es da nicht draufgelegt, weil ich immer aus Versehen im Winter das dann auf oder überhaupt aufgemacht habe.
Also.
Weil ich habe mal ein Video dazu gemacht, dass ich das doof finde, dass es keinen Knopf gibt für das Dach, also einen physischen Knopf, wo dann viele zu mir gesagt haben, ja, du Doofkopf, mach es doch in ein Lenkrad. Ja. Ja, kann man machen, wusste ich auch, will ich aber nicht, weil ich da ständig an dieses Rad gekommen bin. Ich bin einmal aus Versehen an dieses Rad gekommen.
Ja,
du fährst so mit 150, 180 über die Autobahn und kommst dann an dieses Rad und da geht plötzlich das Dach auf, was du nicht willst in dem Moment. Ja. Deswegen habe ich es da wieder weggemacht. Es geht
jenseits der 130 nicht mehr zu während der Fahrt.
Also, das habe ich doch gar nicht ausprobiert.
Muss nur abbremsen. Aber wir waren hier bei dem Mitteldisplay.
Ja, Mitteldisplay, genau.
Ist ein bisschen größer geworden, vor allen Dingen ist es breiter geworden.
Ja.
Auf den ersten Blick sieht es aus wie im alten Leaf oder Facelift Leaf. Das Navi ist immer noch keine Schönheit. Muss man mögen. Es ist, glaube ich, ein bisschen schneller geworden. Beim alten war es so, wenn man so rechts-links-rechts-links-Kombination beim Abbiegen hatte, dass der irgendwann nicht mehr hinterhergekommen ist.
Ja.
Das ist ein bisschen besser geworden. Die TMC-Stauanzeige, Ja, also ich war jetzt ein paar Mal im Stau gestanden und da hat ja alles frei angezeigt. Ja, ist ja gut. Was schön ist, dass man immer, wenn man eine Ziel- und Routenführung startet, dass man sich alternative Routen anschauen kann. Es gibt Eco, schnell, kürzeste und weniger Autobahn.
Das heißt, der kann viermal mehr als ein Tesla.
Er kann also viermal mehr als ein Tesla und einmal mehr als ein Zoe.
Wie ist denn die Menüführung insgesamt? Also ist das logisch aufgebaut oder ist das wieder so ein Gehampel?
Gehampel.
Okay,
also alles klar. Ich finde das immer schwer zu sagen, weil so solche Menüführung. Klar, wenn du natürlich vom Thema Smartphone kommst oder dann ist das schon wieder, als würde man über ein Tastentelefon in die Hand gedrückt bekommen, ne? Weil man muss jetzt überall Knöpfe drücken und so. Man kann das Menü relativ frei gestalten. Also man hat dann so ein Startmenü mit so drei Seiten und da kann man ein bisschen das auch frei belegen, was man da haben will. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Hat dann auch so Quick-Buttons wie Anrufliste, ich will nach Hause oder ich will den Navi-Verlauf sehen. Also man kann sich da hier viele Shortcuts drauflegen in dieses Obermenü. Das kann man auch relativ frei belegen. Das heißt, da kann man sich schon das so einrichten, wie man es gerne hätte. Zieleingabe ist halt klassisch wie bei allen Navis. Du musst die Stadt eingeben, dann musst die Straße eingeben, dann die Hausnummer und nicht, wie man es so vom Handy gewohnt ist, dass man mit der Hausnummer anfängt und dann Straße und dann macht es 1000 Vorschläge und dann muss ich es gar nicht fertig tippen. Bluetooth Audio.
Voll gemerkt am Apple Gedöns,
wenn man das CarPlay und CarPlay Android Auto hat er.
Ja.
Sehr angenehm, weil dann kann man mich sagen, das Navi von dem Leaf ist mir eh wurscht, weil ich navigiere mit Waze oder ich navigiere halt mit Apple Karten, wobei Apple Karten auch jetzt nicht so das Nonplusultra ist. Was bei Apple Karten ist, die Ankunftszeit, die ist echt der Hammer. Also die kalkulierte Ankunftszeit ist echt der Wahnsinn. Der weiß genau, auf die Minute stimmt das.
Okay.
Ja, oder ich fahre immer so, dass ich nur auf die Minute ankomme.
Oh, ich müsste eigentlich noch 2 Stunden, habe ich.
Ja, genau. Jetzt nur 2 Stunden. Deswegen fahren wir gerade den Bus hinterher.
Ja.
Hat DAB-Radio. Da kommen wir zu einem klassischen Problem, was die Asiaten haben, ist, sie können keine Rundfunkempfänger bauen. Also man kennt das ja auch aus anderen japanischen Autos, dass AM und FM, also UKW, LMW, die Empfänger jetzt nicht so die besten sind, die es auf dem Markt gibt. Bei DAB genauso. Also in der Stadt ist wunderbar, wenn man in Stuttgart in die Innenstadt rumfährt, wenn man in München in die Innenstadt rumfährt, keine Probleme, aber ich war vorhin noch was erledigen und dann war ich in Weilendorf und schon da war es dann Aussetzer beim DAB und wenn du jetzt hier über die Autobahn fährst, kannst du es gerade haken. Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil bei anderen Fahrzeugen, ich hatte ja in meiner Soli auch DAB eingebaut, mit so einer Fensterantenne und einem USB-Gerät, was man mit einem USB-Anschluss angeschlossen hat, hatte ich deutlich besseren Empfang und in meinem jetzigen Fahrzeug bin ich die gleichen Strecken auch schon gefahren und habe da einfach Empfang. Das funktioniert. Hier eher nicht zu gebrauchen, aber dann kommt ja wieder CarPlay oder Android Auto at hand, wenn man sagt, na gut, dann höre ich halt meinen Sender über TuneIn oder über Spotify oder über einen anderen Streaming-Dienst. Da muss mich das nicht jucken. FM habe ich gar nicht ausprobiert, weil UKW ist eh nicht so berauschend oder sehr berauschend. Also ist ja unerträglich, UKW-Empfang das unterwegs zu hören. Dann hat man hier noch die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zu machen. Das ist ein bisschen tricky, weil der Übersetzer konnte, glaube ich, nicht so gut Deutsch, der das Ding übersetzt hat. Gibt dann halt hier einen Menüpunkt Tonsignal und was würdest du jetzt hast du es gesehen, was sich dahinter verbirgt, also der Tonsignal verbindet sich der Equalizer, Lautstärke, Signale, gut, das ist noch ziemlich eindeutig, da kann ich hier die verschiedenen Lautstärken einstellen.
Klingelton, kann man hier klingeln oder was?
Ja, jetzt weiß ich auch mal, das Klingel hat nie geklingelt, wenn jemand über Bluetooth angerufen hat, aber das war einfach leise gedreht. Okay. Eingehender Anruf Siri. Habe ich aber nichts gehört. Lautstärke ausgehend. Da kann man auch nochmal die Lautstärke einstellen, wenn man zu leise ist. Tastentöne ein, das halt lesen aus. Dann haben wir hier die Möglichkeit, was ich gerade gesagt habe, dass man dieses Startmenü bearbeiten kann. Ja. Aber wenn du jetzt der Uschi vom Navi sagen willst, sie soll doch bitte mal jetzt nicht die ganze Zeit nerven, da ist man schon am Suchen, bis man das gefunden hat. Also es geht nicht direkt aus dem Navi raus, dass man während der Ansage einfach auf Leise dreht, das funktioniert nicht. Man muss da schon irgendwie gucken, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo es ist.
Hat das Fahrzeug denn eine Rückfahrkamera?
Das Fahrzeug hat nicht nur eine Rückfahrkamera, das Fahrzeug hat Bird View.
Ui.
Und das ist mal Hammer. Das war Hammer. Also er hat einen Spiegel, also er hat eine Kamera am Heck, er hat eine Kamera in der Front und er hat,
glaube ich, an den Seiten, ja.
An den Seiten,
ich glaube, an den zwei. Spiegeln.
Und
das hat mir der Frank gezeigt.
Ja. Dann rechnet ihr das Bild so zusammen, das geht jetzt während der Fahrt nicht, aber der rechnet das Bild so zusammen, als würdest du von oben aufs Auto gucken. Das hat natürlich ein paar perspektivische Verzerrungen. Also wenn jemand neben dem Auto steht, der hat dann sehr, sehr, sehr lange Beine. Das sieht sehr lustig aus. Aber es ist tatsächlich so, man sieht, wo ist der Bordstein. Ja? Also wie viel Platz habe ich noch zum Bordstein? Wenn ich irgendwo eng durchmanövrieren muss, weil irgendwie Poller dastehen, ist halt überhaupt kein Problem mit dem Auto. Dazu piepst er auch noch rundherum. Also hat auch noch Ultraschallsensoren. Das war ja schon beim alten Leaf mit dem Birdview, gab es das. Das ist ein Hammer-Feature. Also das ist wirklich schön. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, das Auto wäre extrem unübersichtlich. Also ich finde, man kann schon abschätzen, wo das vorne aufhört. Man kann auch abschätzen, wo er hinten aufhört. Wird man wahrscheinlich auch ohne Kamera ganz gut fahren können. Aber so ist natürlich schöner. Ist, glaube ich, auch Sonderausstattung. Und dann hat er noch eine Autoparkfunktion. Der kann selbstständig einparken, und zwar parallel und quer. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich nie Zeit hatte. Ich bin immer so, zack, 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 selber eingeparkt.
Ja,
ich benutze es auch in anderen Fahrzeugen nicht, die Einparkfunktion, weil ich mir denke, so, wenn ich aussteigen könnte, dass wir dann nur mit Kaffee trinken gehen, dann das Auto einparkt, dann ja okay, aber so habe ich die Karre halt selber schneller. Obwohl, doch, beim Paralleleinparken benutze ich es doch schon. Habe ich ihn eben noch nicht benutzt, können wir nachher mal vielleicht auf der Rückfahrt ausprobieren. Und dann, aber es soll gut funktionieren und man hat auch sehr viele Einstellmöglichkeiten. Das ist jetzt nicht so, dass du das drückst und er fängt an zu parken, sondern er hat dann auch wieder dieses Bird View und dann kann man dann Linien verschieben und sagen, ja, aber Vorsicht, da ist ein Bordstein und so und kann ihm da noch ein bisschen Hilfestellung geben und kommt da, glaube ich, dann auch nochmal in engere Lücken rein, als jetzt vielleicht andere Systeme das schaffen. Wir haben Eco-Modus, da wird die Kennlinie vom Strompedal ein bisschen abgeflacht. Ich glaube, die Klima wird auch ein bisschen runtergeregelt. Dann kann man dieses Fahrgeräusch zum Glück noch ausschalten bei dem Auto. Also der piepst ja beim Rückwärtsfahren und beim Vorwärtsfahren. Macht das auch so ein, was kein Mensch mit einem kommenden, anfahrenden Auto verbindet. Das ist witzlos. Was ich ein bisschen komisch finde, es gibt wohl irgendwo eine Möglichkeit, auf dem Lenkrad den Lenkassistenten ein- und auszuschalten. Also ich kann pro Pilot ein- und ausschalten, aber pro Pilot ist halt die Kombination aus beiden. Weil irgendwann bin ich mal aufs Lenkrad gekommen und dann hat er gesagt, Lenkassistent aus, ein. Ich finde das aber die Klassenkombination nicht mehr. Weil eigentlich ist das Cockpit sehr ergonometrisch. Ja, also man kommt eigentlich ziemlich gut überall ran. Das Navi könnte vielleicht ein bisschen höher hängen vom Blick, das Display vom Blick, ist aber noch nicht ganz so schlimm. Aber ich habe hier am linken Knie nochmal so 6 Knöpfe.
Okay.
Der eine Knopf ist, um die Ladeklappe vorne aufzumachen, die brauche ich jetzt während der Fahrt.
Aber zu kann man sie da nicht machen?
Zu kann man sie nicht machen. Dann kann ich den Ladetimer abschalten, falls ich einen eingestellt habe. Ich kann die Lenkradheizung anmachen, ich kann das günstige Fahrgeräusch ein- und ausschalten, Eco-Modus an- und aus und den Lenkassistenten an- und aus. Ja, also wenn ich sage, ich will durch die Baustelle gerne bitte weiter mit Tempomat fahren, aber ohne Lenkassistenten, weil du dann wieder anfängst, Linien-Ping-Pong zu spielen, muss ich immer da runter gucken.
Okay.
Ja, und es ist halt gerade so kurz vor der Baustelle, ist halt nicht ein Moment, wo man irgendwie runterguckt. Und,
also nicht zu Ende gedacht.
Ja, aber irgendwie kann man das auch am Lenkrad, falls jemand das weiß, der gerade zuhört, bitte
in die Kommentare
schreiben. Ist vielleicht auch dann für andere Fahrerinnen und Fahrer interessant. So, die Karte da. Navi kann man einstellen, kann diese genordete Draufsicht, 3D-Sicht machen, oder Splitscreen, wo dann links dann die Raststätten anzeigt auf der Autobahn oder wo man jetzt als nächstes irgendwie wo abbiegen muss. Ja.
Ja. Jetzt haben wir ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass es ein besonderes Pedal gibt, das E-Pedal.
Das E-Pedal.
In Deutschland, also sagen wir E-Pedal. So. Das ist wirklich fantastisch und da fragt man sich, warum machen das nicht alle so? Weil bei der Renault Zoe zum Beispiel ist auch so ein Ding, was mich genervt hat. Wenn du vom Gaspedal gehst, dann rekuperiert sie mit gerade mal 11 kW ungefähr.
Genau, du hast die Hälfte der Rekuleistung.
So. Und wenn du mehr willst, musst du die Bremse betätigen.
Genau, das ist verteilt.
Was ich aber nicht will. Ja,
und, ja aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, die das wollen das so. Die finden das
ich
toll.
Nicht.
Das ist halt echt Gewöhnungssache.
Ja. Jedenfalls muss ich mich dann wieder zurück umgewöhnen.
Ja, ich muss mich jetzt auch wieder dran gewöhnen, wenn ich wieder umsteige, dass die Autos nicht mehr stehen bleiben, wenn man vom Gas geht.
Das Ding ist, beim E-Pedal, das habe ich ja selber auch ausprobiert, du kannst wirklich bis zum Stand.
Ja.
Und der haut dir dann auch die Bremse rein.
Genau.
Du und musst das wirklich nicht mehr aufs Bremspedal. Das ist wirklich fantastisch. Warum machen das die anderen nicht?
Ja, es ist echt schön. Und vor allem der Übergang zwischen der Reko und der mechanischen Bremse ist so fein abgestimmt, dass du es eigentlich nicht merkst. Ja, vielleicht in ein paar Situationen, die jetzt von der normalen Straße abweichen, also wenn du an einem sehr steilen Berg stehst und so, dann merkst du das, dass er da nochmal irgendwie so ein bisschen... Ne?
Ja.
Aber sonst ist es super abgestimmt. Es braucht ein bisschen, bis man das drin hat, dass man weiß, so, ah ja, okay, wenn ich jetzt vom Pedal gehe, dann rollt er noch so weit. Ja? Oder dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, dadurch, dass ich halt, wenn das E-Pedal an ist, ein Reko bis 70 kW habe, dass das schon sehr, also am Anfang bleibt man sehr oft sehr weit vor der Ampel stehen. aber es ist alles Übungssache. Das kriegt man mit der Zeit raus. Ich habe es inzwischen, läuft ganz gut. Dass man tatsächlich sagt, das Auto dann auch da zum Stehen bringt, wo es stehen bleiben soll und nicht einen Meter weiter vorne, was ungünstig wäre für den Vordermann.
Aber gerade in der Stadt ist das wirklich, wo du ständig bremsen und Gas geben musst und wo du an der Ampel stehst und dann wieder geht es wieder ein paar Meter vor und dann bleibst du wieder stehen. Wenn du das alles mit dem Gaspedal machen kannst, weil beim Tesla ist es ja so, du kannst ungefähr auf 8 km/h.
Genau, bei 8 km/h geht die Reko aus.
Und da geht die Reko aus und man fragt sich, warum eigentlich? Und der Tesla hat ja auch eine Bremse, wenn du stärker drauf drückst, dann bleibst du halt stehen. Dann lässt er die Bremse drin. Also er könnte es ja eigentlich softwaremäßig, aber macht er nicht. Schade eigentlich. Aber hier funktioniert
das erste Auto, das es hat, übrigens. Ja.
Tolle Sache. Ich verstehe es nicht, warum es nicht alle haben.
Super.
Das ist wirklich ein Ding, was das Autofahren wirklich sehr erleichtert.
Ja, also das, ich glaube, das wird ein Auto sein, wo die Pedale wahrscheinlich nach 200.000 Kilometer aussehen wie neu.
Ja.
Zumindest das Bremspedal. Und wenn man viel Autobahn fährt, wahrscheinlich auch das Gaspedal, weil mein Fuß hat jetzt, glaube ich, seitdem wir auf der Autobahn sind, das Pedal doch eben beim Überholen mal kurz, habe ich mal manuell ein bisschen draufgelatscht. Aber sonst, wir fahren immer noch ProPilot, der ist immer noch nicht schlecht.
Ja.
Sehr gut.
So, dann ist natürlich eins von großem Interesse bei E-Autos ist natürlich die Größe der Batterie und die Reichweite damit.
So ungefähr.
Aha, okay. Und die Reichweite ungefähr, so, was ist das für ein Auto?
Das ist ein BMW 2er getarnt, aber mit Auspuff.
Kann man vergessen. Ja, wobei Auspuff heißt ja nicht, darüber reden wir nachher noch.
Ja.
Also, 40 kW Batterie, ist das richtig?
Kilowattstunden.
Kilowattstunden, ja. Müsste sein. Ich sage das immer nur falsch, damit ich merke, ob du mir zuhörst, weißt du?
Was?
40 kWh Batterie. Wie weit kommt man denn damit?
Realistisch so zwischen 180 und 230, 240 Kilometer.
Okay.
Also wir werden jetzt wahrscheinlich, wir haben jetzt 68 Kilometer bis wir zum Ziel, 110 haben wir noch drin. Wir sind mit 98% losgefahren, 222 Kilometer, wir hätten also 240 Ja. Oder nee, deutlich mehr, 270 rausbekommen. Aber wir tuckern jetzt ja auch mit 100 über die Autobahn. Was man im Alltag nicht will. Wenn man dann sagt, hier 120 würde ich doch gerne fahren, ist man dann eher so bei 180 bis 200 Kilometer, auch abhängig von der Topografie.
Da muss ich sagen, da fehlen mir 100 Kilometer.
Reichweite?
Ja.
Ja, kannst ja schnell laden, manchmal.
Ja, das kann ich beim Tesla auch, aber ich hätte mir keinen Tesla gekauft, wenn der 200 Kilometer schaffen würde.
Ja,
also
gut,
ich brauche ja meine 300 Kilometer, das ist so für mich die Grenze.
Ja, aber es ist schon mal, ja, 300 wirst du mit Gemüt normalem Fahren nicht rausbekommen aus der Batterie.
So, und dann?
Also im Stadtverkehr im Sommer, wenn du nicht viel Klimaanlage benutzt, können auch 300 drin sein, schätze ich mal. Wenn man es echt...
Da musst du wirklich sehr zurückhalten.
Da muss man sehr zurückhaltend fahren. Im kommenden Jahr soll ja noch ein 60 Kilowattstunden Leaf kommen.
Hast du denn den Durchschnittsverbrauch über die Zeit, die du das Fahrzeug hast?
Ich muss mal hier durchs Menü klicken. Wie gesagt, weil das geht nach links und rechts, unten nach oben und nach unten.
2,7 bar, die Reifen.
14,9 Kilowattstunden habe ich jetzt auf dem einen Fahrcomputer gesamt.
Okay.
Das war auch über die Alpenpässe. Das Problem ist, die Fahrcomputer zählen bis 999,9 Kilometer und dann bleiben sie stehen. Aber ich glaube, Verbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit zählen sie weiter.
Wieder nicht zu Ende gedacht.
Wir haben jetzt hier eine Strecke, das war Stadtverkehr, und jetzt hier auf der Autobahn sind wir bei 13,9.
Okay.
Also 200.
Also sehr wenig.
Ja.
Wobei ich habe jetzt übrigens mit der Zoe, kann ich auch mal vielleicht kurz...
Ansonsten hat er noch hier diese Anzeige für die, glaube ich, Gesamtdurchschnitt, sind wir bei 16,1.
Also mit der Zoe bin ich 531 Kilometer gefahren, hatte einen Durchschnittsverbrauch von 14,4.
Das ist in Ordnung.
Bei einem durchschnittlichen Tempo von 35 km/h. Aber ich bin viel Autobahn gefahren, bin ein bisschen erstaunt. Gesamtverbrauch 76 Kilowatt.
Stunden.
Und gesparte Energie, das fand ich interessant. Also die ich rekuperiert habe, immerhin 10 Kilowattstunden.
Ja, das sollte man nicht unterschätzen.
Ja, also jede siebte Kilowattstunde ungefähr habe ich selber produziert mit dem Auto.
Ja, also der hat auch hier so einen Gesamtdurchschnittsverbrauch. Ich weiß nicht, wie lange der zählt. Das steht wahrscheinlich irgendwo auf der 350-seitigen Bedienungsanleitung, die ich jetzt nicht gelesen habe.
Schäm dich.
Außer um den Knopf für den Spurhalteassistent zu finden. Und es ist ja ein Pressetestfahrzeug. Das heißt, der wird sicher nicht nur von zarten Füßen wie meinen gefahren, sondern auch von anderen. Also 16,1 steht hier drauf. Als ich bekommen habe, stand das bei 16,4, glaube ich, oder 16,5. Dann, jetzt wo wir gerade bei der Batterie und beim Verbrauch sind, ne, sagst du ja, 200 Kilometer wäre dir zu wenig. Ja, also ich war Montag in München, bin ich 120 gefahren, musste dann nochmal laden, weil dann hat dann doch irgendwie die letzten 20 Kilometer gefehlt. Und weil ich auch noch am Ziel nicht laden konnte.
Ja,
also mit dem Antriebsstrang aus dem Ioniq wäre das wahrscheinlich richtig super. Schnell laden kann er ja auch, hat ja einen CHAdeMO-Anschluss bis zu 50 Kilowatt und daheim werden ja die meisten...
Also 100 kann er nicht?
Nein, 100 kann er nicht. Wird er auch nicht können. Es wird auch keine Software-Updates geben für das Auto.
Schade.
Er ist ja mit dem Internet verbunden für dieses Car Connect. Also es gibt auch eine App für das Auto, wo man den Ladestand abrufen kann, wo man den Ladevorgang starten kann, aber leider nicht stoppen. Also wenn man dann irgendwie sagt, so, irgendwie daheim angestöpselt und sagt, ich will jetzt, reicht jetzt, ja, ich komme damit irgendwie auf die Arbeit oder zur nächsten Schnellladestation, muss man dann tatsächlich die Schlappen anziehen, wieder runtermarschieren und den Stecker ziehen, dass er aufhört zu laden. Man kann aber den Ladetimer programmieren, man kann Vorklimatisierung machen über die App. Ladestandabruf habe ich ja schon gesagt.
Und das ist aktuell, also nicht wie bei der Zoe.
Man muss ihn aktuell anfordern. Also wenn man die App aufmacht, ist er nicht aktuell, dann gibt es aber dann so einen Reload-Button, das dauert dann so zwischen 30 und 60 Sekunden. Und dann hat man den aktuellen Stand. Das heißt, man drückt da halt drauf und dann geht man halt wieder was anderes machen. Und dann hat man den aktuellen Ladestand. Kein USB-Speicher. Also.
Lass uns noch über die Batterie sprechen, weil wichtig ist ja, damit ein Auto schnell laden kann, dass die Batterie klimatisiert ist, sprich, dass sie nicht zu heiß wird oder nicht zu kalt ist. Wie ist denn das hier?
Ja, die meisten werden ja schon vom Leaf gehört haben, dass es da offensichtlich das ein oder andere Problem gibt. Es ist ja dann in England im Februar das erste Mal aufgefallen, hat dann auch direkt einen Hashtag und Namen bekommen unter RapidGate. Also Rapid, Englisch schnell, und Gate halt quasi Affäre, Synonym für Affäre, Watergate. Das, wir haben ja vorhin schon gesagt, hat hier eine Batterietemperaturanzeige, und die Batterietemperaturanzeige ist tatsächlich, wenn man lange Strecken fährt, essentiell.
Ist?
Essentiell.
Essentiell.
Die musst du tatsächlich im Blick halten, auch mal, wenn man relativ wenig tun kann. Also wir haben jetzt 29 Grad Außentemperatur, wir fahren ja in ruhigen Stiefel, sind so ungefähr bei 50% Batterietemperatur losgefahren, also der Balken war so in der Hellmitte, jetzt ist er ein bisschen über die Mitte drüber.
Also nicht das Blaue ist es, sondern
das
Weiße.
Blau ist halt kalt und rot ist heiß. Ja, ja. Blaue Linie Schmerz, rote Linie tot. Und die Batterie ist komplett gekapselt. Die hat keine Flüssigkühlung und die hat noch nicht mal eine Luftkühlung.
Nichts.
Und das ist ein eklatanter Konstruktionsfehler an diesem Auto.
Also gar nichts.
Gar nichts. Also der steht bei 37 Grad in der Sonne und lädt und du hörst nichts. Da geht kein Lüfter an, nichts. Was natürlich den Effekt hat, dass die Batterie, die ist ja auch sehr eng gepackt durch ihre Größe, also ich bedingt Bauform und Kapazität oder Energiegehalt. Und da wird die natürlich sehr schnell warm, wenn man schnell lebt, wenn man damit 50 Kilowatt reinbrezelt. Ich glaube, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, die volle 50 kW wirklich zu haben, Ladeleistung. Es ist auch sehr warm. Ja, also normalerweise ist es so, beim ersten Mal schnell laden geht's und beim zweiten Mal ist vorbei. Und es ist tatsächlich auch so, also ich habe jetzt ein paar Dinge ausprobiert, ob man...
Also es war tatsächlich so bei dir?
Ja, es ist tatsächlich so. Also im Sommer erste Schnellladen ist in Ordnung. Dann hast du dann so noch 40 kW, also bei mir jetzt hatte ich 40 kW, und wenn du dann wieder an die Schnellladesäule fährst, ist Feierabend, dann hast du dann entweder 14, 20 oder wenn er gut drauf ist, 30 kW Leistung.
Und du kannst jetzt auch nicht so fahren, dass die Batterie wieder abkühlt.
Ich hab ein paar Sachen probiert. Also ich hatte zum Beispiel dann, so wie wir es jetzt gerade gemacht, habe gesagt, okay, dann setze ich mich in den LKW in Windschatten und fahre halt mit 95. Das heißt, das die Batterie nicht weiter aufreizt durch mein Fahren, aber die Batterietemperatur ist nicht runtergegangen. Also selbst der Fahrtwind kühlt die Batterie nicht ab. Und ich hatte ihn auch 24 Stunden stehen lassen und selbst dann war die Batterietemperatur nicht wieder auf normal. Das heißt, es ist so...
Das ist ja lächerlich.
Also ein Thermoskanne. Also wenn wenigstens der Getränkehalter bis in die Batterie gehen würde, würde der Kaffee warm bleiben.
Das ist doch lächerlich.
Es ist, ich weiß nicht, was die sich gedacht haben. Natürlich kommen die dann immer mit dem Argument, ja, die sind ein Elektroauto, da fahren die Leute ja nicht so weit mit. Ne? Das ist ja nur ein Zweitwagen, aber Entschuldigung, wenn ich 35.000 Euro oder in der Vollausstattung sind es, glaube ich, 39.000 Euro für ein Auto ausgebe, dann möchte ich damit nicht nur 200 Kilometer um die Haustür rumfahren, gerade weil es so ein gutes Auto ist, gerade weil er so schön zu fahren ist, gerade weil so viel Platz ist, weil du Gepäck reinbekommst, ja. Die hohe Ladekante mal abgesehen, aber du bekommst halt Gepäck in den Kofferraum. Gerade deswegen möchtest du das Auto zum Reisen benutzen.
Ja.
Ja, und sagen, ich möchte damit halt jetzt auch mal von Stuttgart an die Nordsee fahren oder ich möchte in die Alpen fahren damit. Ja. Und wenn du dann halt irgendwie beim zweiten Ladestopp anderthalb Stunden rumstehst, ja, um irgendwie Strom in die Batterie zu bekommen, das ist zum einen natürlich blöd, weil du Zeitverlust hast, zum anderen ist es natürlich doof, weil viele Ladesäulen nach Zeit abrechnen. Ja. Und dann natürlich Preise entstehen für eine halbe Ladung, die jenseits von Gut und Böse sind. Also ich verstehe es nicht. Also da müssen sich die japanischen Ingenieure tief beugen, um das irgendwie zu erklären. Also es ist mir völlig unverständlich. Vor allen Dingen, Nissan weiß es ja. Sie hatten ja auch schon beim ersten Leaf, also 30 Kilowattstunden Batterie, da ist das Problem halt irgendwie am 5. oder 6. Mal aufgetreten, Schnellladen. Die werden das Fahrzeug ja auch getestet haben und geladen haben und gefahren sein und nochmal geladen haben und dann haben wir gesehen, die Batterie ist viel zu heiß. Da müssen wir irgendwas umkonstruieren. Ich meine, wenn sie ja wenigstens einen Umwälzlüfter hätte, ja, dass man während der Fahrt irgendwie die Wärme da rausbekommt aus der Batterie oder er zumindest die Abwärme aus der Batterie transportiert beim Laden. Aber nichts. Ich habe es dann auch so gemacht. Also eine Taktik ist natürlich, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt die Etappe nicht Autobahn, sondern über die Käfer. Ja, und wenn es dann unter 25 Grad Außentemperatur hat, dann hast du eine Chance, die Temperatur tatsächlich wieder runterzukriegen von der Batterie.
Okay.
Aber dass sie auf volle Leistung wieder geht beim Laden, das ist utopisch. Also du hast dann halt statt 20 Kilowattstunden am Schnelllader 20 Kilowatt, sag ich schon selber falsch, hast du dann halt 30 Kilowatt Leistung. Ja, aber das ist dann halt trotzdem wieder eine Stunde Ladezeit. Ne? Eine 40 Kilowattstunden Batterie, wenn du halt das brauchst für die Reichweite. Es ist so ein Hasenfuß an dem Auto und es ist so ärgerlich und es ist, ich weiß nicht, wie man das machen kann, wie das durchgeht.
Du hast ja vorhin gesagt, es liegt ja schon ein 60 kWh Akku in der Pipeline.
Ja.
Also wenn die das da auch so machen.
Das können die da nicht so machen. Der Motor hat ja auch mehr Leistung, das heißt, da wird ja dann nochmal von der Batterie mehr gefeuert, beziehungsweise
Der Ladeström ist
ja, die hat mehr Zellen, da verteilt sich das ein bisschen, aber die Wärme summiert sich ja wahrscheinlich trotzdem. Aber die soll wohl ein Thermomanagement bekommen.
Okay.
Und vor allem die Nissan kann es ja. Der ENV 200 hat ja ein Thermomanagement. Also nicht alle, aber in bestimmten Ausstattungen haben die eine gekühlte Batterie. Und das ist halt, wo ich sage, das Auto ist ein super Auto, aber man kann es halt nicht uneingeschränkt empfehlen.
Ja, das ist wirklich schade.
Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Auto und so und auch gerne mal irgendwie weitere Strecken, muss man sagen, ja, dann nicht den Nissan Leaf. Und es ist halt, also was man so hört, es ist halt auch ärgerlich für viele, die das Fahrzeug ungesehen gekauft haben, weil Nissan, die haben das meistverkaufte Elektroauto Welt gebaut.
Die wissen, wie das geht.
Die wissen, wie das geht. Das sind ja keine Amateure, das ist ja nicht irgendwie Siegelfinger Autobauer, der sich irgendwie mit Fremdteilen Elektroauto zusammenlötet.
Lass uns doch mal wieder über die B-Klasse sprechen.
Weiß nicht, wie du jetzt auf die B-Klasse kommst.
Ich weiß auch nicht. Kam mir irgendwie so gerade in den Kopf.
Und jetzt das Auto haben.
Es gibt
haben.
Übrigens zufriedene B-Klasse-Fahrer.
Ich weiß. Es gibt bestimmt auch zufriedene Leaf 2-Fahrer, die sagen, okay,
Gerne mal 4 Stunden an der Ladestation.
Ja, oder ich fahre keine leiteren Strecken als 300 Kilometer und dann komme ich ja immer gut hin im Laden.
Nein, aber es ist wieder so ein Fall, wo ich denke, warum denken die das nicht zu Ende? Warum?
Die werden das schon, natürlich, wenn die das zu Ende gedacht haben, werden gesagt, dann ist es halt wahrscheinlich der Kompromiss zwischen, wir bauen dann eine Lüftung ein in die Batterie, das heißt, wir müssen ein komplett anderes Batteriedesign machen, wir müssen natürlich dann auch irgendwelche Filter da einbauen, damit ich halt nicht irgendwelche Mäuse in die Batterie ziehe oder Wasser in die Batterie kommen kann. Das kostet natürlich Geld. Und dann haben die gesagt, dann nehmen wir halt den Batteriekasten und stecken da die Zellen rein, machen Deckel drauf.
So was kostet 200 Euro.
Ja.
Im Einkauf.
Also. Ja, aber dann hätte es vielleicht noch ein halbes Jahr länger in der Entwicklung gedauert.
Das ist traurig.
Es ist schwer nachvollziehbar. Die werden natürlich irgendwelche Kunden haben und sagen, das werden das auch argumentieren können. So wie jeder Autohersteller jede Macke an seinem Auto wegargumentieren kann und sagen, weil das ist so und so und überhaupt, sie haben überhaupt keine Ahnung. Wird auch Nissan eine Argumentation und Wording haben, warum es diese Kühlung nicht gibt. Da wird auch mit einem Software-Update nichts zu machen sein. Hat er irgendwie überlegt, ob es eventuell noch ein Update gibt, dass das Thermofenster von der Batterie vergrößert wird. Ja, es ist echt schade und traurig. Ich war ja so Frühstück beim Bäcker Schüren in Hilden gewesen. Vergangenen Samstag, also vor einer Woche.
Da gehen irgendwie alle Elektroautofahrer hin, ne?
Ja, du wolltest ja nicht mitkommen. Nino war sehr traurig, dass du nicht mitgekommen bist.
Echt?
Ja.
Warum wollte ich denn nicht mitkommen?
Weil ich habe gesagt, komm, wir fahren da hin und du hast gesagt, ich muss mich mal nie kratzen.
Nee, ich hatte da garantiert irgendwas anderes vor.
Das stimmt.
Hast du Nino getroffen?
Ja, Nino habe ich getroffen.
Oh.
Ich habe gesagt, du wolltest nicht mehr mitkommen.
Danke. Gruß an den Nino, der hört uns ja auch zu und wir werden ihn aber wiedersehen.
Ja, stimmt.
Und zwar am 8. oder 9. September.
Kommt
der? Der kommt, ja.
Ah,
der kommt extra nach Horb. Das finde ich ganz, ganz toll. Hat er mir versprochen. Er wird auch kommen. Freue ich mich sehr. Oh, guck mal.
Oh, ein Elektroauto. Ein Elektroauto überholen. Ein BMW i3 Facelift. Ja. Also, glaube ich, ein S.
Also zumindest sportlich vorbeigefahren.
Ja, der muss ja auch noch bis München.
Ja, Nino ist ja jeden Samstag, glaube ich, dort. Und,
ja, aber auch richtig was los. Solarmobil war da von der Uni Bochum.
Oh.
Das auch in Australien gewesen war.
Okay.
Das sind schon 70.000 Kilometer mit dem Ding gefahren. Da hat der Nino ein Video drüber gemacht. Also wer da drüber ich erfahren.
Ich komme gerade nicht dazu, Videos zu gucken. Das ist furchtbar, weil ich eben mit der Vorbereitung von der Veranstaltung in Hopp so beschäftigt bin.
Ja, nur in der Netflix-Serie, nur Entscheidung und so.
Gerade ist es heftig.
Oh.
Sag ich aber gleich was dazu.
Hashtag Mimimi. Klingt wie die Lidl-Kasse, gell?
Ja, ja.
Aber die scannen nicht so schnell.
Oder Kaufland.
Die haben die Leute, ja, mit dem Gleichpiez.
Ja, das ist ja die gleiche Firma. Lidl und Kaufland ist ja eine Firma.
Corporate Identity, der Sound.
So.
Ja. Gibt natürlich auch andere Supermarktketten.
Dieses Fahrzeug, würdest du das, du hast ja schon gesagt, man kann es nur eingeschränkt weiterempfehlen.
Ja.
Heißt also, du schränkst deine Weiterempfehlung durchaus ein Stück ein, obwohl du das Auto an sich toll findest.
Ich finde es super. Ich meine, ich wäre ja nicht 3000 Kilometer mit dem Auto jetzt gefahren, wenn es jetzt in einer Mühle gewesen
wäre. Das innerhalb einer Woche, ne? Die werde ich gucken, ich sag's dir.
Ja, vor allem, wenn sie die Abrechnung von dem
Guck doch mal in deinen Vertrag, ob da nicht drin steht, maximal 250 Kilometer.
Genau.
Und jeder weitere Kilometer 2,50 Euro. Das wird teuer.
Ja, und was wirklich toll ist, die geben jetzt einen Plugsurfing-Schlüsselanhänger mit bei ihrem Testfahrzeug.
Okay.
Da werden wahrscheinlich auch noch, wenn die Rechnung bekommen, also ich habe es jetzt nicht übertrieben und irgendwie so dann den BW-Ladesäule abgestellt und dann...
Wie war denn jetzt die Ladesituation? Du fährst ja auch normalerweise Tesla, bist also nicht mehr auf diese öffentliche
Deutlich besser.
Ja?
Ja, super. Wir können jetzt auch gar nicht mehr laden, weil wir sind schon lange an Augsburg. Es kommt gar keine Schnellladesäule mehr bis zum Ziel. Ja, aber wir haben, es läuft gut. Wir haben noch 26 Minuten, 39 Kilometer zu 72.
Dann schreibe ich dort dem Philipp, wir sind in 26 Minuten da.
Ja. Ja, eher wahrscheinlich ein bisschen länger. Nee, es ist deutlich besser, die Ladesituation. Auch die Dichte der Schnellladesäulen. Außer jetzt die Lücke zwischen Augsburg und München, weil da gibt es keine Raststätte. Ist echt der Wahnsinn. Also manchmal kann man sich echt aussuchen, an welchem man fährt. Ja. Ob du jetzt in Jettingen an den Lego fährst oder ein paar Kilometer weiter dann in Friedberg in Bayern bei Augsburg an dem beim Bäcker, der dann auch noch kostenlos ist. Genau, das Problem ist, ein paar Kilometer weiter vorne ist an der Autobahnraststätte eine Innogy-Säule und die ist ja, musst du irgendwie studiert haben, um die freizuschalten. Weil das geht ja dann nur mit kontaktloser Kreditkarte oder über irgendwie Handy-Scheißendreck und kostet dann Arsch voll Geld. Deswegen habe ich da eher mal nicht geladen. Aber jetzt auch in Norditalien, also Südtirol.
Hast du auch immer dein Ladekabel zurückbekommen?
Ja, ich habe es versucht, in Italien nirgendwo reinzustecken.
Oh!
Auto! Eine Zoe aus Dachau, eine graue Zoe aus Dachau. Naja, vielleicht hört ich uns ja auch.
Genau.
Und denkt da, ach, Mist, hätte ich das gewusst.
Es ist Samstagmittag, Nachmittag, 17.19 Uhr.
Wir sind auf der 8 Kilometer 14. Die Insider okay. Wissen, wo wir sind. Ja, super. In Norditalien, in Meran, gibt es sogar einen HPC, einen High Performance Charger mit 175 Kilowatt für CCS. Und ich glaube, 70 für Schademo.
Okay.
Der war aber leider kaputt. Also, war kein Auto da und steckt Stecker rein, hat meine Karte rein, sagt er, kein freier Ladepunkt verfügbar.
Ah ja.
So.
Oh. Ja, weil da deiner drin stand.
Ja, genau. Ich habe gedacht, na, vielleicht muss man dann erst freischalten, anstecken. Reingesteckt, kein freier Ladepunkt. Ich dachte, ah, super. Ich rufe mal die Hotline an. Alperia ist der Betreiber. Und geht die Hotline ran, direkt Computeransage auf Deutsch. So. Ah ja, sehr schön. Südtirol. Wenn Sie weiter auf Deutsch, dann bitte drücken Sie die 1. Deutschsprachige Mitarbeiterin angaben, ich sage, ich stehe an dieser Ladesäule. Ach, das ist die futuristische da am Bahnhof. Sage ich, ja, genau, die. Dann sagt sie, ja, die ist belegt. Sage ich, ja, ich stehe davor. Nein, die ist nicht belegt. Ja, zeigt die aber belegt an. Ja, ist aber nicht belegt. Das ist das Problem. Können Sie die vielleicht neu starten? Ja, okay. So startet sie neu. War auch alles super und freundlich und hat die dann wieder hochgefahren. Das hat ein bisschen gedauert.
Und ging dann wieder nicht.
Ging wieder nicht. Hat wieder nicht gestartet. Und dann, ob sie das dann fernfreischalten kann. Das kann sie leider nicht. Aber sie gibt es einen Techniker weiter, der ruft mich an. Und ungeduldig wie ich bin, habe ich dann halt weiter Stecker rein, Stecker raus, Ladekarte hin, Ladekarte weg, Stecker rein, Stecker raus. Parallel über die Emotion App probiert, mal das über die auch funktioniert. Die Emotion App hat die ganze Zeit gesagt, es belegt, es belegt, es belegt, es belegt. Ja. Ja, hat es frei angezeigt, hat aber dann beim Starten gesagt, es ist belegt. Und irgendwann hat es gemacht, irgendwann hat er nur CCS angezeigt, auf einmal als frei. Und auf einmal hat er auch den Chademo als frei angezeigt. Dann wurde geladen, dann hat auch dann der Techniker eine Minute später angerufen und hat gesagt, na, es ging jetzt, habe ich auf dem Thema ausprobiert. Wollte dann auch wissen, was für ein Auto. Ich habe wahrscheinlich dann einfach so einen Ladelock zu führen.
Ja.
Und bin dann Kaffee trinken gegangen. Fußläufig 10 Minuten weiter weg war das. Auf einmal klingelt das Telefon wieder, italienische Nummer, dann ist es jetzt los. Brennt mein Auto. War dann wieder Alperia dran, wie lange ich denn noch brauchen würde. Es würde da jemand stehen und müsste auch laden. Ich habe mir gerade Kaffee bestellt, den wollte ich jetzt noch austrinken, ich bin 20 Minuten da. Und das Schöne, das Blöde war für mich, da steht nicht nur der Schnelllader, sondern da stehen noch zwei, steht noch so 2x22 kW.
Du musst gleich runter von der Autobahn.
Ich muss gleich runter, deswegen wechselte ich gerade die Spur. Genau, wir sind mich jetzt Autobahn 3, München-Eschenried. Kilometer Nummer 8,5. Und da standen zwei Tesla davor. Klar. Der eine hat geladen. Der kam irgendwo aus Deutschland. Nebenan stand ein Schweizer. Der hat nicht geladen. Also da fehlt mir dann jegliches Verständnis, wenn sich jetzt Elektroautofahrerinnen und Autofahrer noch gegenseitig die Ladesäule zuparken, ja, und dann das Kabel nicht reinstecken. Wenn man halt merkt, dass es nicht funktioniert, dann stelle ich mich halt woanders hin. Also das ist einfach unverschämt, macht man nicht. Ja. Deswegen Ladestationssituation, ich weiß jetzt nicht, wie man weiter ist
deutlich, besser geworden.
Deutlich besser geworden.
Also das ist doch schön.
Eigentlich auch jetzt, als ich nach Hilden gefahren bin, da konntest du ja halt auch aussuchen, an welcher Autobahnraststätte du laden willst, hast dann die halt mit der Ion-Säule genommen, weil die nichts kostet.
Gut. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Wir haben letztes Mal lange über Tesla gesprochen, haben sich ja schon einige beschwert, warum wir immer über Tesla sprechen. Ja, tut uns leid. Sagen wir gleich noch was dazu. Aber
es war sicher keine Finanz- oder Rechtsberatung. Ich glaube, wer das als Finanz- oder Rechtsberatung hat, das hat jemand hat bei Twitter geschrieben, es wäre eher eine Finanz- und Rechtsberatung. Nee, nein. Und wenn, dann wäre es eine sehr, 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 sehr schlechte.
Ja. Ja, also, es gibt einen YouTuber, der hat jetzt mal zwischenzeitlich Rat geholt bei einem Rechtsanwalt.
Ja.
Der Rechtsanwalt hat, ganz kurz nochmal zum Thema zurück. Tesla-Leute, die einen Tesla gekauft haben, sollen an die BaFa die 2.000 Euro zurückzahlen. Alles andere haben wir im letzten Podcast gesagt. Einfach
genau,
mal nachhören, wer es nicht gehört hat.
Dieses angebliche ist dieses Model S Base, was unter 60.000 Euro netto kostet, nicht zu kaufen gegeben. Und damit wäre das Fahrzeug nicht förderfähig gewesen. Und deswegen müssen jetzt der Umweltbonus, wie er heißt, zurückgezahlt werden.
Genau, ich bin auch betroffen. Deswegen haben wir auch letztes Mal den Axel Köhler dazu genommen, der auch betroffen ist, einfach damit wir mit jemandem darüber sprechen können. Jedenfalls gab es einen YouTuber, der hat Rechtsbeistand sich schon mal geholt und hat Folgendes empfohlen. Also auch das ist übrigens rechtlich, ja, also kein Rechtsbeistand von uns, also geht lieber selber zu einem Anwalt, aber ich erzähle euch ganz kurz, was er im Podcast, nicht im Podcast, in seinem YouTube-Kanal, ich komme die ganze Zeit nicht auf seinen Namen, vielleicht fällt es mir nachher noch ein, oder wir verlinken das einfach in den Shownotes. Jedenfalls hat er gesagt, diese 2000 Euro erstmal nicht zu bezahlen, obwohl die BaFa droht, 5% Zinsen drauf zu hauen. Auch das wäre nicht rechtsmäßig. Und wenn man das Geld mal gezahlt hat, wird es halt immer schwieriger, das wieder zurückzuholen.
Ja? Und vor allen Dingen, wenn man zahlt, dann nur unter Vorbehalt.
Ja, und das ist ein Ding, was ich da mitgenommen habe. Auf jeden Fall sollte man Einspruch erheben, das ist sowieso klar. Und jetzt ist es aber so, Weiterentwicklung ist, dass wohl Tesla, hast du mir erzählt, ich habe es noch gar nicht so richtig mitbekommen, Tesla gegen die Bundesrepublik Deutschland klagt.
Genau, die Klage war vorher schon anhängig, also auch schon während der vergangenen Sendung. Also da haben wir dann minutenlang Unsinn erzählt mal wieder. Aber das können wir ja, das haben wir ja lange geübt.
Ja.
Und jetzt, die mussten noch irgendwelche Unterlagen einreichen. Das haben sie jetzt getan, fristgerecht, in Frankfurt an einem Gericht. Und die klagen jetzt gegen die Bundesrepublik Deutschland, dass Tesla eben nicht in dieser Liste drin war. Gut, muss man jetzt abwarten, was da rauskommt. Jedenfalls ist es jetzt nicht so, wie wir vergangenes Mal behauptet haben, dass Tesla das komplett auf die Kunden abwälzt, sondern
bis dahin wussten wir es einfach nicht. Wir haben ja gesagt, wir wissen es nicht, aber ein Grund könnte ja sein, dass tatsächlich nur derjenige klagen kann, der auch tatsächlich betroffen ist. Und das sind halt nun mal die Kunden, die tatsächlich betroffen sind, denn die müssen ja die 2000 Euro zurückzahlen. Du könntest ja zum Beispiel nicht für mich klagen. Geht ja nicht.
Nee, aber ich könnte dich verklagen.
Du könntest mich, ja. Das stimmt. Aber wofür?
Da fällt mir schon noch was ein.
Jedenfalls, also Tesla klagt. Ob es was hilft, werden wir sehen. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Ich glaube, mehr müssen wir gar nicht dazu sagen, oder?
Nee.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Lass uns mal über Umweltplakette sprechen, weil da gab es viele Fragen. Zumindest mal die Frage, muss ich denn als Elektroautofahrer so eine Umweltplakette drauf machen? Und als ich damals hingegangen bin zu meiner Zulassungsstelle und gesagt habe, ja, ich habe hier ein Elektroauto, brauche ich überhaupt eine Plakette, weil die kostet ja 10 Euro, mussten die tatsächlich passen. Die haben gesagt, wissen wir nicht. Aber wir geben ihnen jetzt einen, aber die kriegen sie umsonst. So habe ich meine Umweltplakette...
Im wahrsten Sinne des Wortes umsonst.
Die ich umsonst bekommen
habe. Nicht nur kostenlos, sondern auch noch umsonst.
Umsonst, ja. Du brauchst sie schon, wenn du zum Beispiel nach Stuttgart reinfährst, auch wenn du ein Elektroauto fährst, weil das E reicht nicht. Also, um das noch zu beantworten, ja, auch als Elektroautofahrer braucht man
die grüne Plakette,
auch wenn das völliger Schwachsinn ist. Vor allem dann, wenn man ein E auf seinem Nummernschild hat. Und übrigens, wenn ihr nach Frankreich fahrt und nach Straßburg oder Paris fahrt, dann bitte besorgt euch vorher, die kostet 5 Euro damals, habe ich bezahlt, glaube ich.
Die Crit'Air.
Heißt die braucht ihr dann auch. Die müsst ihr dann auch vorne aufkleben. Aber die könnt ihr übers Internet bestellen.
Ja, irgendwann ist dann voll, oder? Ja, dann hast du noch Zeit,
ist, auf. Ja, aber es ist so, wenn ihr nach Paris fahrt.
Der Lichttest und
wenn ihr nach Paris fahrt, dann braucht ihr das. Oder auch nach Straßburg. Das ist ja schon deutlich näher an der deutschen Grenze.
Weil auch da das eh nicht anerkannt wird.
Ja, weil da auch... Man muss es haben. So, und wenn nicht, kann es Strafe kosten. Auch und wenn man mit Elektroauto
für Zuhörer, die vielleicht jetzt aus Österreich oder... in der Schweiz zuhören, wenn ihr mit dem Elektroauto nach Deutschland kommt und möchtet die Privilegien von Elektroautos in Deutschland nutzen, als zum Beispiel wie kostenloses Parken in Stuttgart, dann braucht ihr eine blaue Plakette, die es tatsächlich schon gibt. Die könnt ihr auch, glaube ich, übers Internet bestellen und die muss dann in die Heckscheibe geklebt werden. Ich habe auch schon deutsche Autos gesehen, deutsche Elektroautos, die diese Plakette dann in der Heckscheibe kleben hatten. Ich habe neulich an Jahreshybrid gesehen, also kein Plug-in-Hybrid mit einem E-Kennzeichen in der Zulassungsstelle Stuttgart, also hat eine Stuttgarter Nummer gehabt, also da herrscht echt Kraut und Rüben und auch...
Fand ich gerade am Supercharger Ulm vorbei.
Genau. Dreht sich das Windrad und dreht sich.
Und wir können nicht laden dort mit unserem Nissan.
Nee, brauchen wir ja nicht. Guck mal, wir haben 191 zu 141.
Wunderbar.
Ja. Also plus 50. Genau, zurück zu den Plaketten. Also du brauchst mit dem Elektroauto die grüne Plakette, wie Jerome schon gerade gesagt hat. Auch mir haben sie damals gesagt, sie brauchen die grüne Plakette finden. Dann sage ich habe ein Elektroauto, da klebt mir sicher keine Feinstaubplakette drauf. Ja, aber wenn sie das sagt, das kläre ich dann mit der Polizei. Ich habe keine grüne Plakette.
Du hast tatsächlich keine?
Nein, ich habe tatsächlich keine. Ich habe wie viele andere bei uns, die da so in der Stuttgarter Gegend rumgurken, eine blaue Plakette mit einer Null.
Aha.
Von Electrify BW. Wir haben einfach blaue Plaketten. Ist auch keine Urkundenfälschung, weil es gibt ja keine blaue Plakette. Genau, und haben halt die drin kleben und sagen halt, Zero Emission. Aber es gab Fragen zu den Plaketten insgesamt, weil es ein bisschen verwirrend ist.
Ja, wir haben nämlich eine Höreranfrage bekommen, wie ist denn das mit 4 auf der, da ist ja eine 4 auf der grünen
ist Plakette. Das Euro 4?
Ist das Euro 4?
Genau. Nein, es ist nicht Euro 4. Die Zahlen auf den Plaketten haben nichts mit der Schadstoffklasse des Fahrzeugs zu tun.
Sondern?
Sind einfach von...
wir haben gesagt, ach, wir machen da mal
1, 2, 3, 4, drauf. Genau. Also es gibt ja 1, 2, 3, 4 die Plaketten, also rot, gelb und grün. Und die Vierer sind Euro 5 Fahrzeuge, aber auch Euro 4 Fahrzeuge. Also völlig. Das macht total Sinn. Ich will jetzt nicht sagen, wer in den letzten Jahren Verkehrspolitik in Deutschland gemacht hat, aber
CSU!
Gesundheit! Wir müssen aufpassen, weil wir sind glaube ich schon in Bayern, oder? Nee, noch nicht, gleich.
Ganz
wir sind jetzt Kreuz Ulm-Elchingen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Noch ein bisschen hier beim Ländle.
Jetzt irgendwie.
Ich Hallo.
Hallo.
Ja, das ist total verwirrend mit diesen Plaketten. Also wenn ihr tatsächlich wissen wollt, was euer Auto habt, dürft ihr nicht an die Windschutzscheibe gucken, sondern müsst tatsächlich in den Schein schauen. Das ist ja auch das Problem, was die Kommunen haben, dass sie nicht sagen können, grüne Plakette ist Euro 5 und besser. Nein, grüne Plakette können auch Euro 4 Fahrzeuge sein und deswegen kann man daran nicht festmachen, ob die noch fahren dürfen oder nicht. Ja. Das ist genauso sinnvoll wie, dass wenn ich ein E-Kennzeichen habe, mir noch eine Feinstaubplakette ans Auto nageln muss. Also wenn ich ein 100% elektrisches Auto habe. Das liegt aber wahrscheinlich auch wieder daran, dass in Deutschland E-Kennzeichen für Plug-in-Hybride verteilt werden. Und da dann wieder nicht differenziert werden kann, weil viele Plug-in-Hybride haben ja gerade das Problem, dass sie keine Zulassung mehr bekommen. Also bei der Neuzulassung für den WLTP.
Ja.
Kämpfen ja gerade welche, weil dann nämlich die Abgaswerte auf einmal nicht mehr stimmen.
Ach, sowas.
Ja. Das ist blöd. Ja, so viel zu den Plaketten. Wir hatten noch eine Anfrage bekommen. Beziehungsweise, okay. Es war Lob für unseren Podcast. Es freut uns immer, wenn den Leuten gefällt, was wir hören. Aber es war auch Kritik dabei. Und zwar, es wäre zu oft politisch.
Ja.
Und jetzt hast du ja gerade einen Niesanfall bekommen. Und ich meinte eine...
Sicher so.
Genau. Gesundheit.
Danke.
Rausgehört zu haben. Es ist natürlich so, dass Electrify BW als Verein erstmal politisch neutral ist. Der Jerome und ich jetzt aber ganz normale Menschen sind und wir jetzt auch nicht...
Mehr oder weniger normal. Ja.
Also
definiere normal. Ja,
definiere also. Normal. Und nicht alles, was wir sagen, spiegelt zu 100% die Meinung des Vereins wieder. Ich glaube, das ist auch klar, dass unser Podcast ein meinungsstarkes Format ist. Es geht hier nicht nur um die Rezitierung von Fakten, weil dann kann man sich auch den Electrif-Newsletter bestellen und muss sich nicht unser Gelaber anhören. Und wir sind beide politische Menschen, unterschiedlicher Couleur, was ich auch ganz interessant finde. Also der Jerome hat andere politische Ansichten.
Kannst du es ruhig sagen? Ich verheimliche das nicht.
Ja.
Wenn du das so sagst, dann ist es irgendwie negativ, finde ich. Nein, also tatsächlich stehe ich zwischen Grünen und SPD. Ich bin Vereinsmitglied der SPD und das schon seit
26
Jahren. Schön Verein, ne? Und
ja.
Seit 26 Jahren bin ich in der SPD und ich habe eigentlich jahrelang nichts gemacht, weil ich eben als Journalist gearbeitet habe und gesagt habe, ich kann nicht einerseits über Politik berichten und andererseits dann Politik machen. Das funktioniert
was für mich nicht. Was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir sagen, ist mir jetzt da schon nicht aufgefallen, dass der Jerome irgendwie die ganze Zeit SPD-Wahlwerbung gemacht hat oder Sigmar Gabriel in den Himmel gelobt hat oder von Andrea Nahles geschwärmt hat.
Das ist hier nicht der Platz dafür.
Genau, ja? Aber dass wir natürlich zu bestimmten politischen Themen eine Meinung haben, also vor allen Dingen, wenn es natürlich um Verkehrspolitik und Umweltpolitik geht, ist es natürlich schwer, nicht politisch zu werden. Ne?
Und ich meine, ich habe ja vorher Rundfunk gemacht und als ich als Rundfunkjournalist gearbeitet habe, habe ich sehr darauf geachtet, dass wenn ich zum Beispiel einen Menschen von der SPD interviewt habe, dass ich den genauso hart interviewt habe wie jemand von den Grünen, von der CDU oder damals von den Republikanern. Da habe ich eigentlich keinen Unterschied gemacht, sondern das war mein Job und hier beim Podcast bin ich mehr oder weniger privat und dann sage ich auch privat meine Meinung. Ich sage meine Meinung und natürlich kann jemand eine andere Meinung haben, entweder du oder auch ein Hörer, aber da gibt es ja dann die Möglichkeit, das zu kommentieren.
Genau, einfach in die Kommentare reinschreiben.
Wir lesen auch die Kommentare oder greifen die Kommentare auch gerne auf. Und es muss jedem klar sein, wem es nicht gefällt, also wem nicht gefällt, dass wir uns politisch äußern, also dass wir, wenn wir über Verkehrspolitik berichten, auch die Verkehrspolitik kommentieren und bewerten und aus unserer Sicht einordnen, der sollte diesen Podcast nicht hören. Also damit habe ich dann kein Problem. Der soll dann,
dann
Autobild lesen.
Oder den Electrif-Newsletter, der ja dann sich auch auf die Fakten
aber
konzentriert.
Ich sage nochmal dazu, wir sind ein anderes Format als Hörfunk. Wir sind kein Hörfunk und wir arbeiten zwar schon irgendwie journalistisch, aber wir arbeiten hier nicht als Journalisten. Und natürlich ist auch klar, das ist, denke ich, aber auch jedem Hörer klar, dass wir grundsätzlich der Elektromobilität positiv gegenüberstehen. Was aber nicht heißt, dass wir da unkritisch gegenüberstehen. Also, dass es nicht so ist, dass alles, was Elon Musk sagt, für uns, dass wir uns da verneigen und sagen, boah, toll, dass er wieder was sagt.
Er hat oder, was gesagt! Ja. Was denn? Egal, er hat was gesagt!
Genau, hat wieder getwittert. Sondern, dass, ja, dass wir das trotzdem, also, sonst müssten wir ja jedes Elektroauto, das wir jetzt testen, also auch zum Beispiel den Nissan nachher, in den Himmel loben. Das werden wir nicht tun.
Was?
Und ich finde, die Renault Zoe ist ein tolles Auto, aber wie man vorhin gehört hat, sehe ich auch manche Dinge durchaus kritisch.
Dann können wir über die B-Klasse reden.
Oh nee, bitte nicht. Nicht schon wieder.
jedenfalls. Oh, aber da muss man natürlich auch sagen, da ist natürlich dann auch viel persönliche Meinung dabei.
Ja.
Weil es einfach, Auto ist halt einfach ein emotionales Thema. Da kommt es viel auf persönliche Befindlichkeiten an, wo Leute sagen, ja, aber ich finde die B-Klasse super, weil A, B, C, D. Da sage ich, hey, wenn das für dich in Ordnung ist und A, B, C, D sind für dich die Argumente für das Auto, dann bin ich da Kumpel, da brauche ich nicht gegen diskutieren.
Ja.
Ja. Und wenn ich halt sage, für mich, ich finde das Auto aus IFGH nicht so gut, dann ist das natürlich meine persönliche Meinung und das ist ja nicht, wir haben ja keinen Unfehlbarkeitsanspruch. Nö. Deswegen auch immer gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn irgendwie sagt, was labert der Jerome denn da wieder?
Ist das davor eigentlich eine Zoe da hinten?
Nee, das ist keine Zoe.
Okay.
Nein, nein, Sir, das ist Papier. ja, genau. Kommentieren, also, kommentieren, kommentieren und dann auch gerne diskutieren. Also,
das und wir haben ja auch immer gesagt, wenn einem das Kommentieren nicht hilft, wir laden auch gerne Leute in die Sendung ein, die da nochmal mit uns diskutieren. Also es ist offen. Insofern lassen wir uns aber auch nicht den Mund verbieten, sondern wir sagen offen und ehrlich unsere Meinung.
Ja, ich glaube, es ging auch gar nicht um Mund verbieten im Kommentar.
Nee, aber,
aber
ich möchte nicht immer nachdenken müssen, oh, darf ich das jetzt sagen oder ist das jetzt meine persönliche Meinung?
Ja, und dass wir beiden eher so linke Zecken sind, ist glaube ich auch.
Linksversiffte.
Du bist rot linksversifft, ich bin grün linksversifft.
Ja.
Ja, aber das ist halt so. Und wir stehen halt für eine offene, tolerante Gesellschaft, also der Jerome und ich. Und das sind auch Werte, die der Verein vertritt, qua Satzung. Da muss ich jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn ich gegen Intoleranz und sowas anspreche.
Ja.
Weil dagegen muss man ansprechen, weil man mich dagegen anspricht, weiß man ja, wo es hinführt.
Ja. Genau, so, das war das
jetzt,
Thema.
Jetzt wieder was Schönes.
Jetzt muss ich erstmal wieder meine Notizen rausholen.
Jetzt.
Und zwar würde ich gerne noch mal kurz auf unsere Veranstaltungen hinweisen, die ja in Zusammenarbeit mit der Stadt Horb stattfindet. Clean Electric. Nee, Clean Electric hilft uns auch sehr. Electrify BW ist Mitorganisator sozusagen. Also ihr oder wir geben euch den Strom im Ladepark. Und wir haben auch einen Stand in beiden Tagen. Clean Electric unterstützt uns tatsächlich in mehrfacher Hinsicht. Einmal hat der Jakob Herter die Seite designt für die Anmeldung. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und zum Zweiten kommen Sie ja vorbei und machen am Sonntagabend mit uns gemeinsam eine Aufzeichnung. Haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Wir zeichnen aber auch auf am Samstagabend. 8. und 9. September. Man kann sich noch anmelden unter www.emobiltreffen-horb.de. Da kann man sich anmelden. Es haben übrigens, Jana, schon 135 Fahrzeuge sich angemeldet. Also nicht die Fahrzeuge selber, aber deren Fahrerinnen und Fahrer.
Ich dachte, das können die autonomen Autos jetzt selber.
Nee, das können sie noch nicht. Das leider noch nicht. Und es kommen sehr interessante Autos. Zum Beispiel dieses hier, was wir jetzt gerade fahren. Den Nissan
aber nicht
Leaf
der.
2. Nicht der, aber so einer wie der.
Der steht morgen auf dem Atem. Aber
und vielleicht kommt sogar ein Kona, heißt der, glaube ich. Ne?
Hyundai Kona.
Ja, vielleicht. Wenn der rechtzeitig ausgeliefert wird.
Ja. Wir brauchen nicht noch Bilder vom Hyundai Kona.
Dann kommt auch ein Tesla Roadster. Die sind jetzt auch nicht so häufig. Das ist auch nichts wahnsinnig Besonderes, aber ich freue mich, dass einer kommt. Habe ich mich extra nochmal bemüht, dass einer kommt. Dann kommen viele Hyundai Ioniq übrigens, sehr viele. Und natürlich so die üblichen Verdächtigen von Tesla, von Renault. Also viele, viele interessante Fahrzeuge kommen.
Mein Bus kommt leider nicht.
Dein Bus kommt leider nicht, der ist immer noch nicht fertig. Ich glaube, das bringst du eh nie auf die Reihe.
Gestern habe ich mich mit meinem Buddy für die Motoraufhängung zu bauen getroffen.
Okay.
Das heißt, das geht jetzt los, dass die Motoraufhängung gebaut wird. Das ist nicht ganz so simpel, dass man da irgendwie zwei Leistungsstreit macht und da den Motor drauf nagelt. Das muss man schon viel Hirnschmalz reinstecken und das muss natürlich am Ende, muss der TÜV dann auch sagen,
passt.
Passt.
Ja. Okay. Nochmal kurz zu der Veranstaltung. Am 8. September ist es vor allem ein Treffen. Ja, da treffen wir uns. Am Abend zeichnen wir noch einen Podcast auf, aber viel mehr wird da nicht passieren. Am 9. September, also am Sonntag, ist, also Stadtfest ist natürlich, am 9. September findet auch Stadtfest statt und verkaufsoffener Sonntag. Das zieht viele Leute. Da gibt es dann auch Vorträge von verschiedenen YouTubern. Also Tesla Markus ist da, Frank vom Schräg ist da und noch andere. Da bin ich sehr dankbar und wir werden auf der Bühne stehen. Es wird eine Ausfahrt nach Calw geben. Da hat die ENCW einiges vorbereitet, zum Beispiel Lastenfahrräder, die man mal ausprobieren kann. Also E-Lastenfahrräder und normale E-Fahrräder kann man da ausprobieren. Man kann bei einer Führung teilnehmen durch das Wasserkraftwerk und es gibt was zu trinken auf der Terrasse vom Wasserkraftwerk. Und da muss ich sagen, diese Terrasse ist wirklich wunderschön gelegen. Also allein dafür lohnt sich das. Auf Einladung der ENCW das Ganze und nach 2 Stunden geht es wieder zurück nach Horb. Und ja, ich freue mich riesig auf die Veranstaltung. Das ist im Moment ein bisschen viel Arbeit, weil ich halt dadurch, dass halt relativ wenig Helfer beteiligt sind, die Leute möglichst gut briefen muss, bevor sie überhaupt nach Horb kommen, damit sie wissen, wo sie hin müssen und so weiter. Und das muss ich denen erklären. Das heißt, ich muss sehr, sehr viele E-Mails schreiben. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele E-Mails geschrieben.
Guck mal, da vorne ist ein Clean Diesel.
Bitte?
Da vorne ist ein Clean Diesel.
Clean Diesel, ja, genau.
Lecker. Ich mache mal auf Umluft.
Ja. Und ja, ich freue mich, wenn sich noch mehr anmelden. 135 sind ja schon angemeldet, 135 Fahrzeuge. Wir haben bisher zum Beispiel ein Motorrad, ein elektrisches. Da würde ich mich freuen, wenn vielleicht da jemand, der da jetzt zuhört, sagt, oh, ich habe auch ein elektrisches Motorrad, ich komme vorbei. Auch mit dem E-Bike kann man kommen, haben wir auch eine Anmeldung.
Man kann auch mit dem Zug kommen.
Man kann auch mit dem Zug kommen, ja, und den dann bei uns auf den Hof stellen. Man kann auch mit dem Verbrenner kommen. Jeder darf kommen.
Ja, es gibt ja vielleicht Menschen, die noch kein Elektroauto haben.
Also, da braucht man sich aber dann nicht anmelden, sondern da kann man einfach kommen.
Genau.
Aber wer ein elektrisches Auto hat oder ein Fahrrad oder ein Bike oder eine Straßenbahn oder...
egal jetzt.
Egal, der bitte anmelden.
Genau, www.treffen-horb.de. Wir müssen, weil wir haben nicht nur noch 16 Minuten, wir müssen noch ein Thema, was du vergessen hast. Ich war ja am Montag in München.
Du warst... Ich habe es nicht vergessen, wir haben es gar nicht aufgeschrieben.
Doch, ja. Und auf der Rückfahrt habe ich ja in Freiberg... ja, dann hast du es nicht aufgeschrieben.
Ja.
Ja.
Was ist das Thema denn?
Ja, man kann es raten. Es fängt mit P an und hört mit Icon auf.
Es fängt mit P an?
Ja.
Und hört mit was auf?
Icon.
Ach so.
Ah. Ich habe einen Porsche Taycan getroffen. Also ein Mule, also ein Esel, ein schön getarntes Auto.
Okay.
Also mit Aufklebern auch drauf.
Und fetten Auspuffen.
Und fit Auspuff, Rotor hinten raus. Ja, die waren aber nur ungefähr 3 mm tief. Und dann kam eine schwarze Blende. Ja, da stand ein Prototyp an der Ladesäule. Und dann erst habe ich mich, oh verdammt, da steht jemand an der Ladesäule, jetzt muss ich warten und so. Der hat aber schon wieder abgesteckt. Und da saß dann der Ingenieur drin und hat da auch so einen Laptop irgendwelche Kurven angeschaut. Das Fahrzeug ist schwer getan mit Fake Body Parts. Also das ist echt teilweise dann so Kunststoffteile dran geklebt und dran geschraubt, damit das abdeckt.
Mach mal einen Blinker aus, das macht mich hibbelig.
Dann sind da so Sticker drauf, für die aussehen wie diese Lüftungsschlitze an vorderen Kotflügel vom Panamera. Es soll halt aussehen wie ein Panamera. Das ist, glaube ich, das Ziel. Und dann haben wir das Auto dann mal genau angeguckt.
Hast du den nicht angesprochen?
Nein,
Interview.
Nein, ich habe den nicht angesprochen, weil man einfach weiß, die sagen einem eh nichts. Ja, weil die dürfen nichts sagen.
Ja.
Und die wirkten jetzt auch nicht so offen auf mich. So. Die hatten jetzt kein Sprich mich an Gesicht.
Porsche-Fahrer halt.
Huiuiui.
Und aus dem Lehrbuch, wie mache ich mir Freunde?
Und der lief lootet dort so mit 10 Kilowatt vor sich hin. Weil er war sehr heiß. Also hatte ich Zeit. Und hat mir das halt ein bisschen angeguckt. Und drin hat man relativ wenig gesehen, weil alles mit Stoff verhängt war. Später, als dann sein Kollege dazu kam und das Fahrzeug dann wieder weiterzufahren, hat er dann quasi zumindest mal am Lenkrad das Ding hochgeklappt, dass man das Dashboard gesehen hat. Das ist voll digital mit Rundinstrument. Ich glaube sogar mit 2 Rundinstrumenten. Und sieht aber aus, wie man es aus den Bildern vom Prototypen kennt. Und dann ist er losgefahren und ich habe gedacht, ja komm, filmst du es mal.
Ja, okay.
So, dass man niemanden erkennt. Das Nummernschild habe ich jetzt nicht unkenntlich gemacht. Das Auto gehört Porsche. Ich meine, Überraschung. selbst auf dem Lenkrad war das Porsche-Logo überklebt.
Ja. Damit ein Brunel, wenn er es auch sieht, das auch nicht erkennt.
Genau, damit der Brunel sagt, oh, guck mal,
oh, Auto. Schon mal wieder Auspuff. Das ist ja nichts weiter.
Und dann habe ich ja gefilmt, wie der da rückwärts aus der Parklücke versucht hat, rauszufahren. Und dann so über den Parkplatz gefahren ist und dann Richtung Autobahn entschwunden. Und das war anscheinend die erste nahe Videoaufnahme von dem Taycan oder beziehungsweise von dem Taycan Mule, die es gab, die Nahaufnahme. Also es gab wohl schon so irgendwie mit Teleobjektiven irgendwelche gemachten, aber es war so die erste Nahaufnahme. Ging da ein bisschen viral in diesem Internet.
Bisschen.
Ja. Also Electrek hat das dann aufgenommen, Tesla Rati, kein Mensch hat gefragt, ob er meine Bilder verwenden darf. Haben sie alle einfach so gemacht. Gut. Ja, das war noch, was ich sagen wollte. Ich habe einen Taycan gesehen. Was ich ein bisschen spannend fand, was ich jetzt nicht geschrieben habe in den Tweets, war, dass die 3 Leute gebraucht haben, das Auto anzumachen. Ich weiß nicht warum, ob die da irgendwie das. Jedenfalls haben sie dann die Haube vorne aufgemacht, wo man ja dann auch, sieht mir auf dem Foto, einen Blick in den Frunk werfen konnte.
Ja.
Weil es ein Porsche. Porsche haben ja schon immer Pufferräume.
Vorne,
ein Pufferraum. oder Frunk, wie man neu modern sagt. Und dann haben die irgendwie die Abdeckung abgenommen. Das hat man auch schon gesehen, da passt noch kein Teil zum anderen. Das war irgendwie so mehr aufgelegt als eingeschnappt. Und dann hatten die dann so ein komisches Gerät mit so 2 Klemmen, einer dicken schwarzen, einer dicken roten. Und das Gerät war so flach, war doppelt so groß wie so eine externe
Flachfestplatte.
Nee, ich glaube nicht, dass es ein Starthilfegerät war, weil da waren dann so 2 RJ45-Schnittstellen dran, dann ist das dann irgendwie angeschlossen und dann gesagt, ja, ist angeschlossen, kannst du jetzt anmachen und dann hat er drin aufs Startknöpfchen gedrückt und dann gab es kurz so ein Geräusch, als würde so ein Generator anspringen. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Da springt jetzt nicht irgendein Benzingenerator an. Aber so ganz so 10 Sekunden, ja, es klang tatsächlich wie ein Benzingenerator und dann war das aus und dann ging halt die Lüftung an. Hat er ordentlich Wärme rausgeblasen hinten, damit das wieder abgeklemmt, haben die Klappen drauf gemacht und dann ist der halt losgefahren und die in ihrem das Begleitfahrzeug war ein Panamera E-Hybrid, den sie nicht geladen haben, der dann auch mit entsprechender Geräuschkulisse den Parkplatz verlassen hat. Ja, hinten auf der Rückbank saßen 2 Dummies, Gewichtsdummies, das sind so Torsos, die mit Sand gefüllt sind,
okay. Damit
das quasi den Effekt hat, dass das Fahrzeug voll beladen.
Interessant. Wo hast du den gesehen?
In Friedberg, in Bayern. Das ist bei Augsburg, das ist also schneller.
Da testen die also, nicht in Stuttgart.
Nein, ja klar, auf der Fernstrecke, da die Tür ist auf. Auf der Fernstrecke testen die natürlich die auch. Fahren, damit das Stich geht. Also ich habe jetzt heute Morgen zum Beispiel bei Twitter ein Bild gesehen von der der Mercedes Elektro aus Düsseldorf.
Stand da oben.
Okay. So, jetzt sind wir gleich da, noch 10 Kilometer.
Dann würde ich sagen, machen wir langsam.
Wir sind schon voll ausgelabert, ja.
Ja, wir sind schon ausgelabert, bevor wir überhaupt bei Clean Electric sind, weil die Podcasts sind meistens ein bisschen länger als unsere.
Ja, ich meine, der Abend ist 15%. Wir müssen eh länger bleiben.
Dann haben wir 5 Stunden am Stück gelabert. Das ist doch.
Ich brauche jetzt erstmal was zu essen.
Ja. Ja, ob wir da was kriegen, ich weiß es nicht.
Ja, die werden ja wohl Pizzalieferservice in Bayern haben, oder?
Ja, hoffentlich.
Was ist da verboten?
Gibt es, weiß ich nicht. Die sind alle ausgewiesen.
Naja. Machen wir uns noch ein paar Freunde in Bayern, oder?
Ja.
Ja, super.
Gut, dann Dankeschön fürs Zuhören. Bitte in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, wir sollen doch einfach mal den Mund halten.
Wir halten jetzt mal den Mund.
Das tun wir jetzt, aber dafür machen wir das jetzt weiter bei Clean Electric.
Genau, ich hoffe, es war alles gut zu verstehen, weil...
Ja, doch.
Ja, der Jerome hatte die ganze Zeit die Kopfhörer auf.
Und hab immer wieder nachgeregelt und hier alle Knöpfchen gedrückt.
Ja, genau. Also das Mischpult hier vorne auch. Also hier sieht es aus. Das ganze Auto ist verkabelt über Lenkrad.
Die Leute, als vorbeigefahren sind, haben schon gedacht, was sind das für zwei...
Ich glaube, die sind hier rausfahren. Unter Scheißheim.
Ja, unter Scheißheim ist richtig. Ist das wirklich so? Nee.
What's your language? Moron.
Gut, dann, Jana, war wieder nett mit dir und...
genau, du läufst heim. Dann wärst du auf der Rückfahrt anschweigen.
Nein, werde ich nicht. Und wir melden uns dann im anderen Podcast wieder.
Genau, bis gleich quasi. Ja,
tschüss.
Tschüss.